Herzlich willkommen bei
Zichtel Mechtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 274 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Michel Brändle.
Hallihallo.
Und Domagoj Belancic.
Hallo.
Hey, ist ja fast gestolpert beim ersten Mal, aber das macht nichts, es geht rasant weiter. Wir haben ein paar gute Themen heute. Wir reden über Baldur's Gate 3. Das feiert nämlich das fünfte Jubiläum, das fünfjährige Jubiläum vom Early Access. Und wir reden darüber, wie es zum Phänomen geworden ist und warum das vielleicht nie mehr passieren wird. Dann haben wir wieder mal Hardware, die wir getestet haben, nämlich das Pixel... Voran ist alles gewusst. Pixel 10 Fold. Nein, Pixel 10 Fold Pro. Nein,
einfach die Wörter. Ich helfe da. Pixel 10 Pro Fold.
Ah, Pro Fold. Hey, beim Schreiben vorher habe ich es immer richtig gehabt und habe selber gestaunt. Natürlich kann ich es sagen.
Ich finde eigentlich, Produktname sollte nur zwei Wörter drin haben. Nicht irgendwie. Und dann, das kannst du nicht verwechseln. Aber wenn es drei oder vier Sachen drin hat, kannst du es in irgendeiner Reihenfolge machen. Und irgendwie.
Ja, vor allem, wenn die gleiche Serie von Geräten unterschiedliche Bezeichnungen hat.
Ja, also, genau.
Ja. Genau, das Fold Phone, das neueste von Google. Und genau. Dann die neueste Uhr, Pixel Watch 4, die ich getestet habe. Dann im Big Screen reden wir über Tron Ares, oder wie man es ausspricht. Der dritte Tron-Teil. Und in der Spielecke reden wir über Battlefield 6. Und wenn wir jetzt langsam vielleicht noch kurz über das Angry Video Game Nerd Spiel, das ich auch noch kurz durchgezockt habe. Aber ja, dann fangen wir doch gerade mit unserem ersten Thema an.
News aus der Tech-Welt.
Baldur's Gate 3. Ja, 5 Jahre ist ja schwer. Es ist schnell gegangen, muss ich sagen. Und es ist mal ein Game, wo nicht nur mehr, es haben sehr viele gespielt, es hat sich über 15 Millionen Mal verkauft. Und das ist ja so in Anführungszeichen ein Indie-Game, weil die haben ja keinen grossen Publisher hinter dran, Larian, wie es Studio heisst. Von wo sind die jetzt schon wieder?
Oh Gott.
Ein europäisches Studio, jetzt das weiß ich gar nicht mehr. Ich wollte sagen, holländisch, bin ich aber nicht ganz sicher. Nein, ich glaube nicht. Tommy, kannst du schon nachschauen.
Belgier,
genau.
Ist nicht weit weg mit Holland.
Ja, ich habe einfach gewusst, es stimmt nicht ganz, aber es ist nicht so ein grosses Land gewesen. Genau, Belgien, genau.
Oder Norden, Belgien. Dort ist ihr Hauptsitz. Wo immer das ist. Sicher eine schöne Stadt.
Ja, und genau, das ist, Larian hat ja vorher mit Divinity Original Sin, haben sie schon ziemlich vorgelegt, das sind ja so recht epische Rollenspiele gewesen und das Baldur's Gate. Sie haben die perfekte Blaupause eigentlich gemacht, um Baldur's Gate 3 dann können machen und haben ja dann die Lizenz auch bekommen und haben das einfach drüber gestülpt und einfach besser gemacht. Und es ist krass, oder? Das ist ja wirklich, das ist ja explodiert. Ich glaube, das hätte wirklich niemand so können erwarten. Die anderen sind schon populär gewesen, aber der Hype, den das Game generiert hat, schon im Early Access, hat es ja, glaube ich, schon fast... mal 800'000 gleichzeitige Spieler.
Ah, wirklich? Das habe ich dann gar nicht so mitbekommen.
Ich weiss einfach, es ist dort schon verdammt abgegangen.
Okay. Ja, also er ist wirklich erst nach dem Launch, wo das alle so hochgepriesen haben und du hast wirklich auf keine Gaming-Seite können gehen, wo nicht irgendwie 10 Artikel darüber gestanden. Das war unglaublich gewesen. Ja.
Ich habe mich eben darum gefragt, ob sie das nochmal schaffen, weil der Hype dort schon so gross war. Sie haben im Early Access den ersten Akt von 3, glaube ich, hast du schon können spielen. Und dann habe ich auch gedacht, ja, gibt es nachher nochmal so einen Hype? Und ja, er ist sogar, wie du sagst, noch viel größer geworden. Und bei uns hat der Rainer hat eben einen Artikel dazu geschrieben, warum das, wie man im Englischen sagt, a lightning in a bottle ist. Also vielleicht etwas, wo es auch nie mehr wird geben, nochmal. Weil doch einige Sachen zusammengekommen sind, die zu dem Erfolg geführt haben. Und eben, vor allem das eine ist, jetzt auch hier in dieser Runde, es hat so wirklich, alle haben es gespielt, oder?
Ja.
Und ich meine, das ist...
Nicht durchgespielt, aber gespielt, ja.
Ja, es ist auch sehr lang.
Es ist unglaublich lang. Ich habe mit Kollegen eine Kampagne gespielt. Wir haben es nicht in einem Rutsch durchspielen. Wir haben immer einmal pro Woche haben wir uns getroffen und etwa eine Stunde, zwei gespielt. Ab und zu haben wir ein paar Wochen mal geschafft, einen Samstag oder so abzumachen, wo wir wirklich den ganzen Tag gezockt haben. So um 10 Uhr morgens angefangen, bis
so
10 Uhr am Abend. Natürlich immer ein bisschen mit Pause und Unterbrüchen, aber mehr oder weniger den ganzen Tag, nur damit wir mal endlich vorwärts kommen, weil das einfach so eine Wahnsinnskampagne ist. Hey, ich glaube, wir haben fast ein Jahr gehabt für unseren ersten
Lootmans. Crazy.
Wir haben wirklich versucht, alles zu machen, was man kann machen in einem Run. Also wir haben nicht einfach irgendwie nur uns fokussiert auf Hauptstory, sondern wirklich alles versucht zu machen. Es war richtig geil gewesen. Und jetzt sind wir an unserem zweiten Run.
Ja, ja, die sind ja
ich kann sagen, du kannst es mega gut einfach widerspielen und es gibt etwas völlig anderes daraus. Das ist halt das Geile an dem Game.
Also eben, kurz für die, die es jetzt gar nicht kennen. Genau. Das ist ein Fantasy-Rollenspiel, das sich eben sehr an Dungeons & Dragons orientiert. Das ist also das Regelwerk, das dem Ganzen zugrunde liegt. Also das ist eben auch die Lizenz, die sie müssen haben dafür. Von Wizard of the Coast, die das verwaltet. Und du spielst es eben so top-down, du siehst von oben, steuerst deine bis zu 4 Helden, glaube ich, oder? Wie viel kannst du in der Party haben?
4, ja. Mhm.
Und eben, wenn man möchte, kann man das eben wirklich auch Koop spielen. Und besser als im letzten können alle sich immer frei bewegen, weil in diesen Divinity Original Sin hat es, glaube ich, mehr Einschränkungen gegeben, habe ich gemeint. Ich weiß nicht mehr so genau, aber das war definitiv ein bisschen passiver gewesen, oder du musst mehr müssen aufeinander warten und das ist ein bisschen flexibler geworden im Neuen. Aber ich finde das noch krass, ich habe das beim Divinity mal mit der Frau gespielt gehabt und wir haben einfach nicht das gleiche Spieltempo.
Aha,
ja. Es gibt da vielleicht ein bisschen mehr und das funktioniert dann nicht. Ich finde, du musst das gleiche Tempo haben im Lesen und im Spielen. Darum, für mich wäre es nichts mit Koop, glaube ich. Aber genau, das hat sicher auch dazu geführt. Eben, man kann es unterschiedlich spielen, man kann es immer wieder spielen. Und eben, es war wirklich ein Game gewesen, völlig gegen den Trend. Mhm. Es ist ja, eben, 15 Millionen, das ist eine riesige Zahl. Also auch für wirklich AAA-Games, das ist ja so eine beachtliche Zahl. Und für das ist es ja extrem nerdig. Also es hat, das ist voll mit Zahlen und Items und Entscheidungen, die du fällen kannst. Auf so ein richtiges Rollenspiel.
Ich glaube, vor allem, was wirklich anders ist als alles, was die meisten kennt haben, sind einfach das scheiß Würfeln. Weil für einen D&D-Spieler, oder, ist ja Würfeln, das ist ja das Geilste, was es gibt. Jeder Würfel ist ein Adrenalinkick, weil alles, was du machst in dieser Welt, ob du Erfolg hast mit dem oder nicht, hängt von deinem Würfelwurf ab. Oder ein Würfel, wo du je nachdem einen Würfel von 1 bis 20, von 1 bis 8, von 1 bis 6, je nachdem, was gerade du musst würfeln, das Regelwerk gibt alles vor, musst einen Wurf machen. Und ob du jetzt das Monster überhaupt triffst, bevor du kannst ausrechnen, wie viel Schaden du machst, musst du einen Würfelwurf machen. Und dann hast du ihn vielleicht nicht getroffen. Oder du triffst ihn kritisch. Das ist, wenn du ein 20 würfelst. Und ein 20 würfel in diesem Game, das ist besser als ein Orgasmus. Du bist dann so, come on, baby! Critical 20! Yeah, man! Oder du bist dann so voll pumped. Und das Gefühl, das du im D&D hast, wenn du das mit deinen Kollegen am Tisch spielst, in ein Game zu verfrachten, das auch mit Würfeln funktioniert, dass sie das geschafft haben, ist ein riesen, finde ich, wie sagen wir, eine Errungenschaft, wirklich eine Errungenschaft.
Es war einfach auch so ein lustiges, auf eine Art Gimmick gewesen, weil in einem Game machen sie oft die Würfel einfach im Hintergrund.
Genau.
Ja, genau.
Also,
genau. Das ist nicht gecheckt, dass es passiert, aber da, ja, voll.
Das war schon noch befriedigend gewesen und dann hast du ja immer noch deine Zusatzsachen nehmen und dann hast du noch mal mehr Würfel oder das Plus 6. Das war super gewesen.
Ja, und sie haben halt genau so in dieser Zeit angefangen, jetzt mit dem Baldur's Gate 3, wo Dungeons & Dragons selber auch so einen mega Aufschwung hatte. Also ich weiss nicht, wie es bei euch war, aber bei uns ist es wirklich literally, ich glaube, ein paar Jahre vorher haben alle angefangen, Dungeons & Dragons spielen bei uns an der Uni. Und es ist mega gut angekommen überall, eben, weil es so kreativ ist, weil du mit den Würfeln so die Emotionen kannst erwecken, wo eben auch manchmal mega frustriert bist, wenn es nicht so klappt, hast wollen.
Ja,
und dann irgendwie andere Taktiken musst du herausfinden. Und das hat sich alles irgendwie ins Game hineingenommen. Also du musst dann wie mega kreativ sein und dir überlegen, wie besiege ich jetzt den? Und hätte es vielleicht auch eine bessere Möglichkeit gegeben? Und manchmal musst du auf die zurückgreifen, weil du irgendwie Scheiße gewürfelt hast oder so.
Hat der Dungeons & Dragons Hype bei euch angefangen, so parallel zu Stranger Things oder vorher oder nachher?
Hey, ich kenne Stranger Things eben nicht, aber scheinbar hat das auch so ein zusammen mit dem D20, aber ich weiß nicht, wie
das
genau
gegangen ist. Ja, dort ist das, ich glaube, für den Mainstream hat es das populär gemacht. Also ich habe schon das Gefühl, das ist parallel mit dem gekommen, weil die Kinder dort haben einfach das gespielt.
Ja.
Und ich meine, dann ist die populärste Netflix-Serie und dann haben...
Ich glaube schon, es hat einen grossen Einfluss gehabt.
Ja, den bestimmt.
Voll.
Und ich meine, das ist dann alles zusammengekommen, oder? Also, genau, Stranger Things, Nostalgie von Leuten, die es einfach früher selber gespielt haben, die halt auch die Art Rollenspiel früher gespielt haben. Weil Baldur's Gate 1 und 2, die sind ja, sind jetzt auch schon fast irgendwie 30 Jahre. Wie alt sind die? Hat es im Artikel geschrieben, ich weiß es nicht mehr. Sehr alt. Und es sind nicht von Larian natürlich, einfach die sind von BioWare gewesen. Und BioWare ist interessant, die haben ja mit Dragon Age 4, ich glaube das Neueste, oder? Eigentlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Mhm. BioWare gehört halt zu EA und ja, den Rest kann man sicher denken, oder? Das ist halt, ich habe Dragon Age 4 noch witzig gefunden, also es war wirklich noch cool gewesen, aber es ist von Dragon Age 4 zu Dragon Age 1, ja. Das erste Dragon Age ist wirklich ein so richtiges Rollenspiel und das vierte ist halt so Mainstream-Action-Rollenspiel und da kommt dann noch ein Baldur's Gate, der einfach sagt, nein, bei uns wird es einfach kompliziert und da haben wir irgendwie 50 Bücher Länge an Text drin und du kannst machen, was du willst. Und ja, das hat irgendwie das kumuliert zusammen, hat zum Erfolg geführt. Natürlich auch, weil eben das Jubiläum ist vom Early Access und der Launch selber, der ist ja erst
2023. Ich bin gerade nochmal schauen, eure Reviews sind am Simons Reviews ist episch, ist am 2. August 2023 rausgekommen. Das, wo man sieht, wie der Vampir mit dem Bär bumst. Es ist alles möglich in diesem Spiel. Ja. Also nicht mit einem Bär, es ist eigentlich ein Druid in Bärenform. Also,
es ist aber sehr das horny Spiel.
Aber der lange Early Access, wo es auch immer wieder mit durch extremen Austausch mit der Community auch gehabt haben, das hat extrem geholfen, dass das Spiel dann wirklich das geworden ist, was die Leute wollen. Und ich finde übrigens, man hat aber schon auch gemerkt, der erste Akt ist mit Abstand der politischste.
Mega, ja, voll.
Also je weiter das gekommen ist, so. Hast du schon gemerkt, der dritte Akt ist noch ein bisschen am Baustellen. Also auch nach 3 Jahren Early Access. Mm. Aber gleich.
Und man muss auch sagen, dafür, dass es so ein unglaublich komplexes Spiel ist. Es steckt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, was für ein Studio dahinter, sondern und vor allem Larian Studios hat es ja wirklich auch mega sympathisch gemacht, dass man einfach ein fertiges Spiel.
Es ist nicht wie ein Cyberpunk, das einfach ist rausgekommen und auseinandergebrochen ist. Quasi. Es hat funktioniert. Oder?
Es hat nicht 5, 6, 7 Patches gebraucht, bis man sagen, jetzt ist es ein Game. Oder? Sondern es ist ein Game gewesen und es ist auf einem Touch rausgekommen. Es gibt keine DLCs, es gibt keine Battle Pass, es gibt keine Early Access, wenn du 10 Stutz mehr zahlst, damit du 3 Tage vorher kannst einloggen und so Zeug. Es ist einfach wirklich ein schönes.
Aber die Entwickler hatten ja, glaube ich, auch mega schöne Zeit gehabt und hatten niemanden in den Rücken gehabt, der jetzt irgendwie gesagt hat, hey, ihr müsst vorwärts machen, ihr müsst parieren und auch das so machen, wie irgendwelche Leute hinten dran das gerne hätten, sondern sie wirklich sich können selber ausleben. Ich glaube, das macht auch sehr, sehr viel aus für die Qualität und für die Kreativität, wo sie das reingesteckt haben.
Nein, also das ist ja die Story, die hört man ja immer wieder, oder? Wenn der Publisher halt einfach sagt, das muss in die Richtung gehen oder das muss jetzt einfach rauskommen. Und ich meine, die haben sicher auch Druck gehabt, weil irgendwo, es kostet einfach Geld. Und sie sind dann ja auch gross gewesen. Also darum eben, Indie-Studio hast du das Gefühl, das assoziiert man mit kleineren Dingen, aber das sind ja mehrere hundert Leute, glaube ich, also, das ist
aktuell sind es, zum Launch sind es über 450 Leute gewesen, die da geschafft haben.
Ach, krass.
Also das ist auch massiv, oder? Ja. Genau, aber eben kein Publisher, der einen Druck macht. Und haben halt wirklich sozusagen die. Und der dann auch, die sie haben die ultimative Freiheit von Art gehabt und die haben es dann auch weitergegeben im Spielen. Und darum, das hat es auch so ausgemacht. Also, bei welchem Game hast du so oft mit Leuten können einfach irgendwie stundenlang schwätzen, über was du gerade machst und wo du bist? Also, ich habe das auch, weil eben, es hat jeder gezockt von meinen Kollegen. Und du bist mit jedem einfach immer ins Gespräch und so, ey, ich bin gerade dort und der und der und was? Den Charakter habe ich nie rekrutiert. Aber wir sind die 3 schon gestorben. Und das ist einfach.
Du hast was mit dem Goblin-Lager gemacht?
Ja, genau
das. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass alle das Gleiche gemacht bei uns.
So.
Ja, den tatsächlich jetzt bei uns jetzt nicht so Unterschiede gegeben, glaube ich.
Was haben die beim Druidenheim gemacht?
Hey, alle umgebracht, glaube ich. Also alle. Es ist einfach eskaliert.
Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Ich glaube, ich habe alles so halb angefangen und dann sind die einen das schon von Stürmen und mit anderen bin ich aber auch nicht Echritz gehabt, irgendwie, weil ich glaube, jemand hat mir etwas geklaut und ich habe dann bei dem Dämm nachgegangen und irgendeinen Wurf natürlich verhauen und schlussendlich ich glaube, einfach alle sind gestorben. Und ich habe dann aber die anderen, die das eh haben wollen, die habe ich dann natürlich auch umgebracht, weil ich die blöd gefunden habe.
Alle umbringen. Wir haben irgendwo völlig zufällig mal eine Sidequest angefangen, die uns tatsächlich einen ganzen Samstag gekostet hat. Und das ist nicht einmal von der Main Story, es war einfach eine Sidequest gewesen, aber so derart episch inszeniert und mit einem riesigen Plot-Twist, der über einen bestimmten Charakter in diesem Game etwas mega Krasses enthüllt, wo du sagst, hey, holy shit, das ändert das ganze Game. Und ob du in diese Story reinlebst oder nicht, ist völlig Zufall. Also weißt, du könntest die Sidequests einfach vergessen oder einfach nicht machen und du wirst das nie erfahren. Und das ist irgendwie auch das Geile an dem Game, das Gefühl, es steckt so viel drunter und ob du es machst oder nicht, das Game lässt dir völlig Freiheit. Es könnte sein, dass du es einfach verpasst und du hast eigentlich... Oder du läufst rein und du merkst irgendwie so nach 5 Stunden so, fuck, ist das episch gewesen. So, wo ist jetzt die Main Quest schon wieder? So, also,
Oh, das ist so ein das Rezept für die Viralität und dass jeder darüber redet, oder? Die Freiheit und das Entdecken und die individuelle Erfahrung, die jeder macht und jeder will teilen. So ähnlich kann ich das auch bei Elden Ring damals mitbekommen, wo ja auch eine riesige Spielwelt hat. Jetzt nicht vergleichbar ist mit den Freiheiten, die es Baldur's Gate 3 gibt, aber dort ist dann auch, weiss gerade nicht mehr, wie der Abschnitt hat geheißen, es hat doch so einen Teil gehabt, wo du plötzlich einen Lift gefunden hast und dann in den Untergrund bist gegangen und dort eine ganz andere Welt entdeckt hast im Untergrund, wo einfach nirgendwo auf der Karte eingeschrieben ist. Und das sind genau die Momente, wo du dann online gehst und irgendwo auf Reddit schreibst, fuck, habt ihr das gesehen? Die müssen dort und dort hergehen, um das zu entdecken. Oder auch bei Breath of the Wild war es ähnlich gewesen, habe ich auch das Gefühl gehabt, wo es 2017 rausgekommen ist. Dort ist also, was, du kannst das machen? Du kannst direkt zum Ganondorf gehen, ohne dass du irgendetwas freigeschaltet hast. So, das sind so die Momente und die Games, die wie von selber laufen. Oder? Du musst wie als Publisher musst du gar nicht machen. Du musst echt das Game rausbringen und die Leute werden von allein darüber reden, einfach weil das Zeug loswerden. Du willst es teilen mit irgendjemandem, mit deinen Kollegen, mit Freunden im Internet. Und es läuft einfach von selber. Das ist immer sehr lustig zum Mitverfolgen bei so Games.
Ist die Untergrundwelt, ist das nicht ein Skyrim gewesen?
Nein, die ich meine, war in Elden Ring. Ja.
Nicht Elden Ring. Ja, nein, genau. Aber im Skyrim oder eben im Elder Scroll, siehst du, so ein drohendes Verwechseln. Gibt es das eben auch? Dort gibt es aber genau auch so einen Untergrund, wirklich so eine riesige Untergrundwelt. Ja. Da ist aber bei mir genau der Punkt, wo ich gefunden habe, fuck, nein, ich mag nicht mehr, wirklich. Es ist einfach jetzt zu viel Game, hör mal auf. Aber nein, das ist, glaube ich, genau das, dass die Formel, die. Weil im Dungeons & Dragons können halt die Leute, also der Dungeon Master, das Zeug erfinden. Darum gibt es ja potenziell unendliche Möglichkeiten. Und das ist halt schon geil, dass das Spiel das extrem gut angebracht hat, dass es auch fast so war, dass man gefühlt alles hat können machen. Und genau, aber eben die Frage ist, Baldur's Gate 4, respektive gibt es einfach so etwas, wird es das nochmal geben? Und Zeichen stehen halt sehr schlecht, dass das wirklich nochmal passieren wird. Zum einen, weil Larian wird das ziemlich sicher nicht mehr machen. Die haben gesagt, Wizard of the Coast ist offenbar ein extrem mühsamer Partner. Also ich glaube, mit dem möchten sie nicht nochmal zusammenarbeiten.
Ja.
Und das ist ein typischer rechter Verwalter, der einfach ätzend ist. Und ja, und dann fragst du dich halt, genau, wer macht das noch? Oder? Weil wer hat das Geld, wer hat Zeit, wer hat keinen Publisher im Nacken, der Druck macht. Und Rainer eben in seiner Story hat er ein paar Beispiele genannt, wo er sich hätte vorstellen könnte, was sie machen könnten. Da wäre zum Beispiel Owlcat Games oder Owlcat Studios. Das sind die, das letzte, was sie gemacht haben, war das Warhammer Game, gewesen, Rogue Trader, wo auch sehr gut angekommen ist. Und was ist das, was sie vorher gemacht haben?
Pathfinder
hat es geheißen, ja genau.
Wrath of the Righteous.
Genau, also die sind schon relativ nahe in diesem Bereich. Sonst Obsidian Entertainment, oder? Die haben ja ursprünglich mal mit Fallout New Vegas einen rechten Erfolg gehabt und jetzt halt mit The Outer Worlds sowieso auch. Aber eben, wie gesagt, das sind definitiv Setting mit einem grossen Publisher, weil die gehören ja Microsoft. Mhm. Darum keine Ahnung. Und das andere Beispiel hat er gefunden, CD Projekt Red. Die sind gross, haben auf eine Art auch keinen, also die sind ja auch unabhängig, aber ja, keine Ahnung, gut, die haben ihre eigenen Projekte mit Witcher und Cyberpunk und ich meine,
das ist schon genug zu tun, ja.
Ich glaube, das steht dann auch eine Illusion, ob die noch ein drittes Fass aufmachen, darum... Aber ich nehme an, irgendeiner wird das weitermachen. Für das
und dann wird das versauen und dann wird es kein...
Ja, es ist eben, aber es schreibt der Rainer auch, es ist fast unmöglich irgendwie.
Ja, es ist mega schade.
Also wenn du es nach dem 3, es ist so, eben so ein einmaliger Moment, so ein einmaliges Game,
das ist so wie, kann fast noch schlechter kommen. Das gleiche Problem, wie es mit Sims haben. Sie haben irgendwie so gefunden, ja, alle warten auf ein neues Sims-Game, aber das alte ist halt, es hat schon so eine Community, es hat irgendwie alles, was man braucht. Alle haben irgendwie schon so viel Zusatz gekauft und ihre Welt aufgebaut, dass es wie blöd ist, um das irgendwie alles über einen Haufen schmeißen und ein neues Game rausbringen.
Ja, oder WoW und so.
Ja, es ist das so.
Aber was spricht dagegen, wenn ich etwas verpasst? Was Larian Studios einfach nochmal eins...
Nein, die wollen einfach auch nicht mehr, weil die sagen, mit Wizard of the Coast arbeiten sie nicht mehr zusammen.
Ah, Ah, okay.
Oh. Und sie haben aber auch gesagt, in vielen Interviews, ich glaube, sie haben es einfach auch gesehen. Also, weißt,
das kann
sein,
ja. Du, das kann einfach... ich ja glauben, ja, wenn du so lange an so einer Welt dran bist. Hey. Sorry, wann haben sie die Entwicklung gestartet? Ist das
das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Aber das ist auch schon lange her. Ja. Also, sicher, ja, weiß nicht mehr. Aber die haben sich Zeit gelassen, ja, definitiv. Mhm. Ja. Drum, ja. Also, schönes Wahnsinn. Jubiläum. Und,
falls, übrigens, falls jemand sich mal noch ein bisschen so für Dungeons & Dragons interessiert, um es mal zu sehen, wie sich das anfühlt, eben, es gibt zusammen mit dem Start von Stranger Things, mit Baldur's Gate, mit allem, also zu dem Perfect Storm hat auch dazu gehört, dass auf YouTube jenste D&D-Communities oder Spielerinnen und Spieler mit ihren Dungeon Master ihre Sessions und Kampagnen haben auf streamen. Und das sehr, sehr erfolgreich. Der erfolgreichste ist sicher der englischsprachige Critical Role, yeah. wo derart erfolgreich ist. Das sind alles, soweit ich das verstanden habe, Synchronsprecher oder einfach.
Ja, ich würde sagen, ich schaue auch mit so deutschen Synchronsprechern einmal. Und das ist
Deutsch,
mega
genau. Herzlich. Also es gibt auch deutschsprachige, es gibt englischsprachige. Also man muss nicht unbedingt den schauen, aber Critical Role ist sicher der bekannteste. Und die sind so derart populär geworden, dass sie es auf Amazon Prime sogar eine eigene Fantasy-Serie bekommen haben, The Legend of Vox Machina, wo sie selber dann dort auch die Charaktere spielt. Das ist eine animierte Serie, die einfach eine Art wie so eine von ihren Kampagnen ein bisschen nachspielt mit ihren Charakteren, die sie damals vorher über YouTube in der Kampagne gespielt haben. Jetzt sehe ich sie in der Serie, es ist wirklich sensationell. Also auch mal dort hineinschauen.
Hast du es mal geschaut, Critical Role?
Critical Role habe ich geschaut, ja. Da, vor allem, dort schaue ich regelmäßig rein und auch Vox Machina habe ich angefangen zu schauen. Ist wirklich sehr geil.
Genauso ich glaube, zum Zuschauen ist mir das langweilig. Das
ja, muss mal. Das
faszinierend, dass. Ich meine, ich sehe immer die Ausschnitte und so. Ja. Und das ist ja noch witzig, aber das ist wirklich so, nein, geht mir zu lang.
Ich schaue auch immer so Best-of-Ausschnitte. Wahrscheinlich sollte man auch mal so reinschauen.
Ja, wenn du mal so eine Kampagne dabei bist, weißt du, dann freust du dich immer, wenn es weitergeht, oder?
Ja.
So, wie geht die Story echt weiter? Und sie sind halt einfach sensationell gut, weil das, also, so stellst du dir die perfekte D&D-Session vor, du selber könntest nicht einmal annähernd so gut roleplayen, wie die das machen. Die sind super gut und die können auch improvisieren und machen. Und die erleben auch jeden Teil lustigen Shit dabei und es ist wirklich geil.
Ja, und ich meine, es gibt 1000 Folgen, die jetzt kannst du auf YouTube schauen. Von dem her kannst du Baldur's Gate zocken und das nebenbei schauen.
Nein, viel, nicht wie du alles gleichzeitig machen.
Eins nach dem anderen.
Das ist nicht keine Zeit. Keine Zeit.
Übrigens, die Entwicklung ist 2016 gestartet mit einem kleinen Team bei Larin. Also,
wow.
Das war schon recht lang dran gewesen. Und noch etwas, was ich loswerden wollte zu Baldur's Gate 3, das ich für jedes Spiel würde wünschen, das rauskommt. Ich habe auf PC angefangen und dann habe ich irgendeinen Bock gehabt, das auf PlayStation spielen und habe geschaut und es hat einfach Cross-Save und es hat einfach so easy funktioniert.
Geil.
Auf dem Steam Deck, auf dem PC, auf der PS5 immer hin und her gewechselt und es hat einfach ohne Probleme funktioniert.
Das ist schon geil.
Und ich also dachte, hey, das ist die Zukunft, so soll es einfach immer sein. Ist mir egal, wenn ich das Game zweimal muss kaufen, hey, das mache ich, wenn es ein geiles Game ist, dann unterstütze ich sie halt noch mal ein bisschen mehr, das ist auch easy. Aber das war einfach so easy gewesen, wirklich.
Sie haben auch eine Steuerung angebracht. Eigentlich ist auch unfassbar. So ein Game mit Controller.
Stimmt,
dass
Steuerung mit Controller funktioniert. Ja. Das ist schon erstaunlich. Ja, das ist wirklich absolut.
Genau, also komm, dann gehen wir noch eins weiter und schauen mal, was wir für Hardware getestet haben.
Neue Hardware
von uns getestet.
Haben wir auch schon ewig nicht gebraucht,
den Jingle.
Ich weiß nicht.
Wir packen es einfach immer irgendwo anders rein. Aber schau, da haben wir mal wieder. Für irgendetwas hat Simon ja gebastelt. Hey, genau. Ich habe die Pixel Watch 4, die ich da gerade am Armgelenk habe, die habe ich getestet. Und ich habe die letzte echt schon gut gefunden. Und die vierte, so eine rundherum verbessert, die macht alles viel heller. Etwas, was mich zum Beispiel nie gestört hat, aber ich bin krass 50% heller. Aber vor allem gut habe ich gefunden, den Akku. Der hat jetzt irgendwie. Sie haben sogar relativ konservativ angegeben. Ich schaffe im Fall wirklich haben wir über zweieinhalb Tage mit zwei Trainings.
Zweieinhalb Stunden
voll geil für einen Smartwatch.
Aber ich meine, ist
immer noch nichts natürlich mit so einer klassischen Sportuhr. Und ich würde es im Fall auch immer noch nicht wirklich als Sportuhr bezeichnen. Für mich bleibt das immer ein Gadget. Weil einfach.
Also es ist ja vor allem auch eine Smartwatch und nicht eine Sportuhr. Oder meinst du einfach generell?
Ja, aber sie verkauft sich natürlich schon so mit all diesen Gesundheitssachen.
Mit Fitbit-Zeug und so.
Ja, ja, also ja, die möchte absolut sich jedem das Handgelenk schnallen, oder? Und eben, du kannst den Schlaf tracken. Es ist jetzt einfach, es ist wirklich einfach alles neuer. Weißt du, es hat das GPS, ein Dual-GPS jetzt, damit es das neuer macht. Der Schlaf kann es besser tracken. Und hey, ich meine, weißt du, es war einfach vorher schon gut gewesen und jetzt macht sie alles besser. Was ich vor allem noch geil finde, ist einfach, weißt du, am Anfang hast du dich immer gefragt, die Apple Watch ist ja eckig, also zumindest quadratisch oder rechteckig. Und ist ja eigentlich praktischer für die meisten Sachen. Ich meine, Nachrichten und all das Zeugs. Ich meine, es kommt vom Telefon, es hat die gleiche Form. Eigentlich ist das sinnvoller. Aber die Leute sind sich auf eine Art Uhren gewöhnt, weil sie rund sind. Und mittlerweile, finde ich, haben sie es auch wirklich mal angebracht, langsam, dass das Interface ist alles auch, schmiegt sich recht geil als Design an. Also weißt du nicht, dass du immer das Gefühl hast, ja, es wäre jetzt echt gleich gescheiter, wenn sie jetzt einfach, wenn die scheiße Uhr einfach ihre Deckung machen.
Aber sie hat doch jetzt Glaser so ganz ein bisschen abgerundet.
Das ja, das, auch, das habe ich am Anfang nur verwirrend gefunden. Ja, das siehst du jetzt nicht, aber es ist wie gewölbt nach außen.
Ja.
Und das ist, wenn du so von der Seite rein schaust, dann, so, dann macht es so den Bogen bei der Schrift, was zuerst ein bisschen verwirrend ist. Aber ich glaube, du hast gesagt, kann mit der Zeit sagen, eigentlich noch cool.
Ja, ja, eh. Nein, es ist, es ist einfach ein Gimmick. Aber
es ist ein Gimmick, auf jeden Fall.
Und nein, ich bin recht zufrieden damit. Eben, musst du nicht, ich meine, der Akku ist auch gleich so, den musst du gleich jeden Tag aufladen. Also weißt du, wenn du 2,5 Tage, das nützt dir gleich nichts. Du lässt so eine Uhr trotzdem regelmäßig. Und dann...
Weil sonst verchillst du es so wie ich. Ja. Wenn du so alle 3 Tage musst laden, dann bist du so, oh fuck, jetzt habe ich es wieder vergessen zum Laden und wenn darum, und wie. Und
wirklich, wenn ihr nicht eine Woche anbringt, dann spielt es mir nicht eine Rolle, ob es jetzt 1, 2 oder 3 Tage sind.
Aber, ja, und sie laden ja jetzt ein bisschen anders. Das habe ich noch cool gefunden. Du kannst sie jetzt wie so seitlich anstellen.
Ja, das ist wirklich besser. Ich meine, es ist auf eine Art dumm, weil es schon die dritte verschiedene... Ich meine, 4 Generationen haben es 3 verschiedene Ladestationen gemacht.
Okay.
Was schon nicht kompatibel sind, ja. Oder?
Ah, die sind nicht kompatibel?
Nein, weil die hat die Ladepins jetzt auf der Seite.
Ah,
und,
okay.
Das ist wirklich besser, weil du kannst sie viel einfacher rein tun und dann würdest sie in der Nacht auch sehen, also weißt, wenn sie willst, jetzt wie als Wecker brauchen. Das ist noch gäbig, weil die alte hast du so, hast halt flach draufgelegt und ich habe mir dann immer, der Kollege hat mir in seinem 3D-Drucker so eine Halterung gedruckt. kannst du viel besser da rein tun. Sonst war es einfach nur mühsam immer gewesen. Weißt du, das Platzieren, oder?
Ja, das dann wieder rausgekommen. Ja.
Wegen dem Armband, oder wie?
Ja, weil es einfach irgendwie, du musst es nicht mehr so platzieren und das ist einfach unpraktisch auf dem Nachttisch. Aber ja, eben, hey. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Haben die es jetzt zum Schlafen an, die Uhren?
Nie. Ja.
Nie. Ich habe meine Garmin die ganze Zeit an, ja.
Ja.
Ich finde das einfach unbequem.
Es ist in einem Jahr nicht mehr abgenommen. Ich wollte gar nicht wissen, wie es unten dran aussieht.
So einen Staub und Dreck angesammelt. Wahrscheinlich so ein halbes Kilo schwerer am Handgelenk.
Nein, aber während dem Schlaf habe ich es an. Ja.
Ich finde einfach eben all die Sachen, darum habe ich am Anfang gesagt, für mich ist es mehr ein Gadget als jetzt wirklich eine Sportuhr. Weil auch ich finde immer noch, ich meine, ich habe sie nie verglichen mit so einer Garmin. Aber zum Beispiel auch das Pulse-Tracking, das hat immer so etwa 10 Sekunden, bis es wirklich wieder genau stimmt. Weißt du, und gerade bei so Trainings, wo du so einer Herzfrequenz rennen und dann heisst es, okay, in den nächsten 5 Minuten muss der Puls, was auch nicht, 150 oder so, dann rennst du schneller und dann bist du aber noch nicht drin, oder? Und bis es dann das gemerkt hat, bin ich aber schon wieder drüber. Das immer so 10 Sekunden braucht. Und ich meine, du spürst ja deinen eigenen Puls, kennst du ja einigermaßen. Du weißt eigentlich schon, du hast ihn jetzt schon erreicht. Und ich weiß auch nicht, ob andere...
Weißt du das? Bin ich etwa bei 150?
Ja, ich weiß, das spüre ich schon mal. Ja, so zwischen also 20 Pulsunterschied spüre ich eigentlich schon, ja. Ja, ich merke es auch von der Anstrengung her. Aber eben, ich finde das einfach immer ein bisschen mühsam. Hey, und was mich richtig genervt hat, die benachrichtigt dich dann, oder? Sagt er per Sprache, hey, Puls so und so zu hoch. Das kannst du abstellen. Aber das Gebimmel kannst du nicht abstellen. Ich habe es nie gefunden. Weißt du, sie macht dann immer Ding, 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 Ding.
Wenn du so drüber oder drunter
ja,
bist.
Ja, wenn du genau in dem Bereich bist. Wenn du zu hoch oder zu tief bist. Und immer, wenn du, dann läutet es immer.
Und das ist etwa so, wie wenn du Auto fährst und dann nachher so eingestellt hast, dass das Auto quasi sagt, wenn du zu schnell bist. Und dann kommt es immer so, sie fahren jetzt 10 km/h zu schnell.
Ja, die Alte hat das irgendwie nicht gehabt, darum ich weiß auch nicht. Das müssen sie
hat die das gar nicht gehabt oder hat sie es einfach oder hast du können abstellen?
Ich kann einfach Benachrichtigung abstellen und dann hat sie das einfach auch nicht mehr gemacht. Und darum, keine Ahnung.
Hey, ich habe das Gefühl, das ist ein Bug, aber...
Hey, ja, vielleicht haben sie es auch vergessen. Nein, eben darum, ich weiß auch nicht. Und eben auch das Schlafzeug. ich finde das alles lustig. Ich schaue mir gerne die Daten an, aber irgendwie, ich weiß nicht, wer wirklich einen grossen Nutzen davon hat. Weil wenn du Schlafprobleme hast, dann musst du ja irgendwie zum Arzt gehen oder so. Ja, aber ist doch so. Also, ich verstehe nicht ganz, was ich für einen Nutzen habe, wenn man die Uhr sagt, hey, du bist nicht ausgeruht. Dann ist es so, ich weiss, ich fühle mich auch müde. Danke.
Da regt mich auch immer auf, wenn meine Uhr sagt, du sollst mehr schlafen. Dann bist du so, ja, aber der Tag hat nur 24 Stunden, Kollege. Das geht wie nicht.
Hey, ja, aber wie gesagt, sonst eine gute Sache. Hat mega viele sind natürlich so AI-Sachen, weißt du, was der Trainings vorschlägt, Workouts und so. Und ein Hauptkritikpunkt ist auch, du musst nicht, aber einfach das Fitbit Premium Abo, wo ist ein halbes Jahr dabei.
Und immer wenn du so gewisse Abos hast, Mann.
Ja, und eben dort sind halt einfach noch gewisse neuere Auswertungen, eben die Trainings, die es dir vorschlägt, die hast du nur, wenn du das Abo hast. Und das ist Abo, typisch, ist ein halbes Jahr. So, dass vermutlich, falls du nächstes Jahr gleich eine neue Uhr kaufst, musst du gleich ein halbes Jahr noch ein Abo machen. Mache ich nie. Es läuft einfach aus und das interessiert mich nicht. Aber hey, aber sonst, ich finde es Tour allein wirklich, finde ich sehr geil. Aber ich finde
also, wenn du einen Vorgänger hast, braucht es wie nicht.
Nein, ich finde auch. Ich finde, vom Pixel 3 musst du sicher nicht kaufen. Vom 2 finde ich, lohnt es sich schon. Aber hey, Preise sind schon noch günstiger als solche Garmins vermutlich, aber die teuerste kostet 500 und ich glaube die günstigste 380 oder so. Ich finde das schon immer noch viel.
Schon noch viel, ja.
Ja, das ist, also Garmin kriegst du günstiger und teurer als da.
Das also die teuerste für 500 ist halt mit 4G und dann gibt es halt die nur über WLAN funktionieren, die dann 100 Stutz weniger kostet. Ja, aber braucht es das 4G oder nicht? Oder was ist dort?
Ich benutze es im Fall nie. Das, weil ich denke, haben wir gesagt, dann, weil ich brauche sie beim Joggen, nehme ich sie ja nicht mit, das Telefon. Das heisst, die könnte ich theoretisch brauchen, aber dort wollte ich keinen Anruf abnehmen.
Ich würde sagen, dann willst du nicht immer voll erreichbar sein.
Hey, wirklich, der einzige Grund ist, wenn ich mir möchte eine Erinnerung stellen unterwegs, wenn mir etwas einfällt. Ja. Und dann geht es nicht, weil der scheiß Assistant keine Internetverbindung hat.
Aha, ja.
Das ja, und er kann es auch nicht abspeichern oder so vorläufig.
Wieso kannst du das nicht?
Das wäre mega gut.
Ach, das ist wirklich blöd. Ja,
das geht nicht. Darum. Aber nein, ich glaube, der Akku ist dann nochmal schlechter vermutlich, weil es ständig Verbindung hat. Oder? Hey.
Also 4G ist eigentlich vor allem zum Telefonieren, sonst brauchst du das nicht.
Ja, oder wenn du halt möchtest unterwegs sein ohne dein Telefon einfach, oder? Und all die Benachrichtigungen und so.
Du kannst eben auch Telefon abnehmen und so Sachen. Das ist echt schon noch geil.
Also wenn du das Telefon aber dabei hast, die ganze Zeit,
ja, dann brauchst du nichts.
Dann brauchst du das 4G eigentlich nicht, auch zum Anruf abnehmen.
Nein, dann brauchst du wirklich gar nicht. Ja. Okay. Solange dein Telefon dabei ist, brauchst du es absolut nicht. Mhm. Das ist wirklich nur, wenn du möchtest, ohne Telefon oben rauslaufen. Und
könntest du irgendwie, wenn du gehst joggen, einfach nur mit der Uhr nach Spotify hören, wenn du 4G hast?
Genau.
Würde so gehen?
Ja,
dann kannst du aber auch sowieso kannst du nicht draufladen.
Genau,
ich
du könntest natürlich vorher draufladen.
Ah, du kannst vorher Songs drauf. Okay.
Ja, hast du 32 GB Speicher.
Ah, das ist schon easy, ja.
Und das habe ich auch schon gemacht. Genau, so Podcasts mal drauf. Aber wie gesagt, ich jogge lieber ohne Musik, darum brauche ich das nicht unbedingt. Aber es geht.
Bist du ein Psycho dort?
Du bist ein Psycho! Einmal ein bisschen Ruhe haben. Nein, muss ich immer noch berieseln lassen.
Ich habe keine Ruhe. Ich habe ja mich selber dabei. Wenn ich keine Musik höre, dann höre ich einfach innerlich meinen eigenen Podcast.
Kritisierst du nicht, dass ich mache zwei Sachen gleichzeitig und du kannst nicht einmal rausgehen, ohne etwas zu hören?
Der Phil ist eben so, ich renne zum Takt vom Impuls.
Yeah.
Also 150, ich spüre es gerade.
Und ich stelle meine Playlist so ein, dass es zum Puls passt. Das ist viel gescheiter. So Herzfrequenz-Podcast.
Mir geht es auf alles oder nichts. Entweder Vollgas, drei Sachen gleichzeitig.
Oder nichts.
Das ist dann total anstrengend.
Ja.
Hey, aber erzähl dich, du hast ja das Pixel Fold 10 Pro. Irgendwie die vier Sachen.
Also schau, es ist das Pixel 10, weil es aus der Serie 10 kommt. Es ist die Pro-Variante und es ist halt die Fold-Variante vom Pro. Darum ist es 10 Pro Fold. Bitte. Es ist mega unwichtig.
Ich könnte doch genau anders argumentieren. Aber
nein. Es geht nur darum, dass ich es da viel merken kann. Nein, also es ist im Fall etwa ähnlich aufgebaut wie jetzt mit der Pixel Watch. Also es ist wirklich einfach rundum so ein bisschen erneuert an der sinnvollen Stelle. Ich habe davor immer ein bisschen bemängeln bei der Software. Also ich komme zuerst zu der Software, das finde ich ein bisschen spannender. Weil das Pixel 10 Pro Fold ist eigentlich optisch etwa gleichig wie vorher. Also es hat nicht wirklich viel Neues, es hat die gleichen Kameras und alles.
Identisch, oder nicht? Ist nicht sogar identisch optisch?
Es ist relativ identisch. Es ist wie das Aussendisplay ist ein bisschen grösser, weil es ein neues Scharnier hat. Okay, also gut, wir kommen zuerst zu der Hardware. Vielleicht macht es doch mehr Sinn. Es hat ein neues Scharnier. Sie nennen es irgendwie Hinchless. Also es ist so ein bisschen wie...
völlig unhinged.
Es ist brutal unhinged. Nein, es ist einfach, es geht ein bisschen smoother und es wackelt nicht mehr. Es hat vorher immer, wenn du es so aufgestellt hast, hast du gemerkt, es ist so ein bisschen wackelig und du traust ihm nicht so ganz. Und jetzt finde ich, es ist sehr stabil. Also du kannst es mega gut aufstellen, zum Videos schauen, zum, weiss auch nicht, Fotos machen, whatever. Das finde ich recht cool. Und das neue Scharnier ist jetzt eben auch so, dass das Handy als allererstes foldable, wasser- und staubdicht ist. Meistens war der Staub ein bisschen das Problem gewesen. Wenn da irgendwelche feinen Körner drin sind, ist es gerade vorbei. Hm. Und das Problem hast du jetzt mit dem neuen Scharnier nicht mehr. Ich finde, das macht es recht langlebig. Google redet auch irgendwie von, es hebt bis zu 10 Jahre lang Falten. Also es sind irgendwie so eine Faltanzahl von, weiss ich, 200 Mal Falten
sie am Tag. Sie sind in Zukunft gereist und haben es 10 Jahre lang getestet.
Genau. Nein, sie haben jemanden aus der Zukunft reingeholt und haben gefragt, ob es noch
hebt. Das ist natürlich gäbiger, ja.
Was, kein Mensch benutzt das Gerät so lange. Niemand.
Niemals. Also vor allem, also es hat ja bis zu 7 Jahre Updates an Software und Sicherheit, was schon mega viel ist, finde ich. Also es ist wirklich an der oberen Grenze. Ich glaube, längere Updates bietet niemand da, also auch Samsung ist bei 7 Jahren. Darum 10 Jahre ist schon recht heftig. Aber immerhin, wenn sie damit sagen, hey Leute, es hebt im Fall. Und die meisten haben ja vor allem selber ein bisschen Angst, dass es irgendwie nach 2 Jahren auseinanderbricht oder so. Und das jetzt auch nicht. Und ich habe jetzt auch das Alte, habe ich jetzt eigentlich immer in Gebrauch gehabt, also das Pixel 9 Pro Fold, und habe es regelmäßig benutzt und es ist immer noch genau gleich wie vor einem Jahr. Also es hat gar kein Problem irgendwie bezüglich, irgendwie, dass irgendwie Staub reinkommen ist oder whatever. Also ich finde, dadurch haben sie es recht gut gemacht. Genau, also sonst hast du bei der Hardware wirklich nichts Neues, außer dass ein neuer Chip reingebaut haben.
Sorry, noch schnell wegen Wasserdings. Was ja. Bedeutet das genau oder wie wasserdicht ist es?
Es ist IP68 zertifiziert, das heisst, es ist wasserdicht für bis 1,5 Meter tiefes Süßwasser für eine halbe Stunde. Also du kannst jetzt nicht gerade irgendwie mit dem betteln ein paar Stunden, aber wenn es mal irgendwo in die Badwanne reingeht oder whatever, macht es auch wie nichts
aus. Jetzt schwimmen eigentlich. Also ist die Uhr, die Pixel Watch, ist, hat die gleiche Zertifizierung.
Genau, eben, du kannst vielleicht mal eine Viertelstunde, 20 Minuten schwimmen, ich würde es nicht viel länger herausfordern. Aber ja, also das ist halt einfach so der Richtwert, damit du weißt, hey, es ist egal, wenn es mal irgendwo ins Wasser reingeht oder so. Es ist genau da. Weil 1,5 Meter weißt du ja auch nie genau, wenn du mal runtertauchst.
Ja, nein, aber du musst dir keine Sorgen machen, wenn du im Regen benutzt. Und,
genau,
und
kein also Problem. So. Also dort ist mehr das Problem, dass der Touchscreen dann vielleicht irgendwann nicht mehr mitmacht. Genau.
Und gell, von den Specs ist es aber immer hinter den anderen 10er, also 10 Pro.
Ja, genau. Also es ist vor allem, Kamera ist ja den Leuten einmal mega wichtig und die Kamera ist ja genau die gleiche wie letztes Jahr verbaut und dort war sie so knapp hinter dem Pro-Modell gewesen, also schon hinter dem 9 Pro. Jetzt, weil es nicht gross anders ist, hast du immer noch die weniger guten Kameras. Das heisst, du hast irgendwie ein bisschen schlechtere Ultraweitwinkel und eine schlechtere Selfie-Kamera. Aber ich habe jetzt extra verglichen und habe gesehen, also wenn du ein Foto machst, sieht es auf dem Handy, auch wenn es aufklappst und schön die grosse Ansicht hast, sieht es mega schön aus. Es sieht am Computer mega schön aus. Nur wenn du mega nahe reinzoomst, dann merkst du den Unterschied, dass halt wie ein 10-Megapixel-Ultraweitwinkel hast im Vergleich zu dem Pro-Modell, wo eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera hat. Hey. Den Unterschied siehst du nur, wenn du voll reinzoomst.
Das Tele ist das, was ich dort noch vermissen will. Und ich habe gesehen, ja. Das 10 hat jetzt hier den 10-fach optisch. Mhm. Und ich hatte den letzten im Stadion, der Kollege war auf der anderen Seite im Stadion und habe ihn gesucht. Wirklich wie so ein Stalker mit dem Telefon, so gut, wie er ist. Und dann wirklich so gross, wie es geht. Und dann, wie du gesagt hast, weißt, das kannst du ja nicht künstlich, also ich habe dann auch noch reingezoomt, oder digital.
Also mehr als 10-fache.
Ja, digital kannst du eben bis 100-fach jetzt. Ja. Und dann kannst du es nachbearbeiten mit KI, dass es dann trotzdem scharf ist.
Und das Lustige, es sieht aus, ich weiß gar nicht, wie du das nennst, weißt du, wie wenn du so aus Glas ein Bild machst. Das hat
Mosaik. Oder?
Ja, genau, so wie ein Mosaikbild. Du hast die Leute erkannt, wenn du weißt, was es ist. Das hat doch keine Gesichter mehr gesehen. Geil gewesen. Das Kunstwerk. Ja,
ja, also eben, ich glaube, das ist auch mehr Spielerei. Ich glaube nicht, dass das wirklich extrem... Also für ein Foto brauchst du es jetzt weniger. Eben, ja. Ja, zum vielleicht jemanden zu suchen oder zum Menschen stalken, feel free. I guess. Ja, sonst hast du einfach so einen Fünffachen, zum was auch völlig in Ordnung ist, finde ich. Ja.
Und eben Software hat sie sich aber auch etwas da, habe ich in deinem
genau,
Test gelesen.
Software ist vor allem das, was mich persönlich gestört hat. Weil du hast ja ein Foldable, du kannst es aufklappen und dann willst du eigentlich auch von einem grossen Formfaktor profitieren. Und Google hat das Problem gehabt, dass sie in der Software ihre ganzen Apps nicht gross, also die meisten Apps nicht angepasst haben. Das heisst, du hast einfach links und rechts einen schwarzen Balken gehabt. Und es ist auch so in der Mitte die App genau gleich groß gehabt, wie wenn es einfach auf dem Aussendisplay angeschaut hättest. Das hat doch wie nichts gebracht. Ja. Auch zum Zocken oder so, das wäre hure geil gewesen. Samsung hat das schon gemacht. Wenn du irgendein Game startest, sorry Phil, Genshin Impact, das funktioniert einfach mega gut, weil es eine schöne Grafik hat.
Kann sie abflucht, weil sie immer vom Genshin Impact spielt. Und das Studio hat schon zwei neue Games rausgebracht in der Zwischenzeit.
Ich habe es mal mit meinem neuen probiert, das ändert halt einfach wie nichts. Die Grafik ist genau gleich geil. Ja, und es lässt sich eben halt so mega schön vergleichen. Und Genshin Impact kannst du eben Grafik halt mega aufschrauben, wenn das Handy genug Leistung hat. Mhm. Das heisst, du kannst gut vergleichen, ob ein Handy genug Leistung hat. Und bei Google ist das immer so ein bisschen mittelmässig gewesen. Und jetzt endlich haben sie es geschafft, dass wenn du das Handy aufklappst, dass du auch Genshin Impact gross spielen kannst. Also es ist wirklich wie so ein bisschen Gameboy-mässig zockst auf dem Handy.
Was heißt die Steuerung unten, oder was?
Du hast, genau, also du kannst, also bei Genshin Impact nicht, dort hast du Steuerung sowieso ein bisschen links und rechts. Dort ist es wie so ein bisschen vorgegeben. Was aber zum Beispiel ist bei Asphalt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Auto-Racing-Game. Das ist, wenn du wie den Nintendo DS hast du einmal so ein bisschen im 90-Grad-Winkel aufgestellt, dann hast du unten hast du so Karten und links und rechts hat die Buttons und obendrauf siehst du die ganze Strecke und wo musst du durchfahren.
Gott hat nur bei diesen zwei, drei Games oder so unterstützt, oder?
Genau, sie haben, aber ich finde es jetzt noch lustig, dass sie es jetzt so ein bisschen angefangen haben. Das heisst, vielleicht suchen ja den anderen ein bisschen nach. Halt einfach, aber dann siehst du, was möglich ist. Und du hast jetzt wirklich wie oben das Asphalt Racing Game und unten siehst du die Karte und kannst steuern. Und das fühlt sich schon ein bisschen wie auf einem Nintendo DS früher an.
Aber das wird sich nie durchsetzen, weil eben...
Mal, jetzt meine, bist du nicht so negativ da.
Ein Mensch hat das Telefon und die sind sicher nicht mega die Gamer oder so. Die haben sich für 2000 Stutz ein Foldable kaufen.
Ja, ich würde sagen, es ist spannender, wenn er oben könnte gamen, auf der oberen Hälfte und unten dran ein Video könnte
schauen. Aber
ist das möglich?
Ja. Das kannst du sogar machen.
Okay.
Genau, das ist auch etwas, was sie ein bisschen optimiert haben. Du hast vorher schon können, wie zwei Sachen links und rechts oder oben und unten haben. Jetzt kannst du es halt wie... Du kannst richtig anpassen, so ein bisschen per Drag and Drop, wie gross das der Ober- und der Unterbildschirm sollen dargestellt werden. Cool. Also wenn du zum Beispiel irgendwie YouTube ein bisschen kleiner willst und das Game ein bisschen grösser, kannst du das so regeln, vorzu, wie du willst. Das ist relativ cool, das haben sie neu gemacht. Und was ich auch sehr geil finde, das ist ganz neu, erkennt sicher, wenn ihr irgendwie von einer App oder von irgendwelchen Fotos Kollegen schicken und dann musst du irgendwie hier und her switchen zwischen allen Apps. Und weil du eben auf dem grossen Screen mehr Platz hast, hat Google das irgendwie so gehandhabt, dass du wie beide Apps kannst öffnen. Und du kannst wie vom einen App kannst ins andere App Sachen überziehen, einfach per Drag and Drop. Also du kannst so ein Foto kannst irgendwie in eine Mail rein tun, dass du es gerade als Anhang hast. Oder eben als Foto gerade per WhatsApp oder Signal oder whatever kannst verschicken. Das ist mega praktisch.
Hast du es, aber du hast gesagt, du hast das alte auch oft gebraucht, aber du hast nicht als primäres Telefon gebraucht?
Nein, also immer so ein bisschen als Zweitgerät, vor allem wenn ich gewusst habe, ich gehe irgendwie auf Reise oder bin irgendwo lang im Zug gefahren oder im Flugzeug oder whatever, dann habe ich es so ein bisschen als zum Gamen, zum Lesen. Dort finde ich es mega cool.
Aber sagt eben auch gerade, wenn es ja genug gut wäre, dann hättest du es ja immer können brauchen.
Genau, jetzt komme ich zu dem grossen Problem, das ich immer noch habe. Das Handy ist 260 Gramm schwer, immer noch. Normale Handys sind etwa 200 Gramm, dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt. Es klingt nach nicht viel mehr, aber es ist wirklich einfach schwer in der Hand. Es ist halt immer noch ein bisschen Klotz. Es ist ein bisschen dicker als ein normales Handy. Das macht es schon aus. Und es ist eben schwerer. Und dann finde ich immer so, wenn ich es schnell irgendwo in der Hand habe und etwas schreiben will, finde ich es immer sehr unangenehm, wenn ich irgendwie so einen Stein in der Hand habe.
Das finde ich im Fall auch. Ja. Also ich finde, das ist einfach genau wie du sagst. Das ist ein Klotz. Das ist gar nicht geil. Es schießt irgendwie. Ich habe das ja eine Zeit lang auch gehabt, nicht.
Ja.
Und ich habe auch gefunden, nein, es ist einfach. Es schießt dich einfach irgendwie an. Und das ist irgendwie, ich habe auch gefunden, das Foldable ist echt etwas super Geiles. Das Ausklappen und das Zeug so gross anschauen und so das Multitasking ist wirklich praktisch. Aber du findest einfach so, ich nehme lieber einfach ein leichteres.
Ja, es ist wirklich so. Also ich finde auch, ich habe viel lieber, ich habe eben auch vor allem lieber die kleineren Handys. Es ist irgendwie 6,4 Zoll, einfach schon der Aussendisplay. Ich habe sonst so 6,1 Zoll Handys. Da merkst du halt Touren, dass einfach die 2-3 cm grösser ist.
Was ist das in Normalpixel oder in iPhone-Größe? Welchem entspricht das?
Pixel 10. Oder jetzt halt 10 Pro ist auch 6,3 Zoll. Mhm.
Oder in dem Fall auch ein normaler iPhone. He?
Genau. Also ja, die sind alle in dem Bereich. Und ich finde, das ist schon recht gross. Also ich finde, es dürfte auch dort eigentlich kleiner sein, so ein iPhone Mini oder so. Aber eben, das finde ich mega schade. Und dort hat jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Honor kennt, die haben auch so ein Falthandy. Das sind die einzigen, finde ich, die es wirklich geschafft haben, dass ihr Magic V5 heisst, das neue, dass es wirklich mega dünn ist, also fast dünner wie ein normales Handy und leichter als so das Foldable von Google oder von Samsung.
Hey, ich habe letztens das iPhone Air vom Kollegen in der Hand gehabt. Mhm. Und dort müssen sagen, selbst finde ich wiederum zu dünn. Das ist, du merkst schon, wieso. Also es scheint ja offensichtlich, dass es ein Prototyp ist, oder? Für ihr Foldable, das ja auch soll kommen nächstes Jahr. Und ich finde es so, es ist mega geil vom Gewicht, das ist mega geil. Es ist einfach so richtig angenehm leicht. Aber ich finde es wirklich so, ich weiß auch nicht. Also unbedingt dünner ist nicht besser. Ich finde, Telefon jetzt haben eine gute Dicke, finde ich. weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht unbedingt etwas, wo... Ich glaube, wir haben bei den Handheld auch darüber geredet. Weißt du, Switch zum Beispiel ist eher schneller. Yeah. Und gewisse finden das besser, aber ich finde auch, ich möchte sie nicht schwer haben, aber irgendwie die Hände können schon mehr Griff brauchen. Und beim Telefon habe ich das aber auch den Eindruck gehabt. Aber anyway, ich bin dort bei jedem Foldable einfach gespannt. Hey, die sind also Kompromiss und fragst dich einfach immer, hey, bringt
es genau,
Apple
an? Der Kompromiss halt, gell?
Bringt Apple an, da irgendetwas besser zu machen? Bist schon sehr skeptisch.
Ja, also wenn sie auf der Schiene von Honor fahren, ich finde, Honor hat wirklich, dort hast du keinen Kompromiss mehr. Du hast wirklich einfach ein normal grosses Handy. Es ist genau gleich schwer wie jedes reguläre Handy. Okay. Und du kannst es einfach noch aufklappen. Und es ist auch dann irgendwie nicht zu dünn oder so und irgendwie das Gefühl hast, es bricht es auseinander.
Sind die Ränder unten symmetrisch? Oder ist der eine wieder
eckig? Du hast irgendwie das Google Pixel, wenn du irgendwie in der linken Hand hast, dann ist es kantiger als rechts, weil halt links ist das Scharnier und rechts haben sie es so abgerundet. Das heisst, es ist rechts angenehmer zum Heben und viele heben es links.
Hey, aber ich meine, alle Linkshänder und die meisten, außer du, weil du komisch bist.
Ja,
aber, aber ich sage immer noch, 20% der Leute haben doch sicher das Telefon in der linken Hand.
Ja, also ich sage jetzt auch etwa 20%, weil es wären theoretisch 20% Linkshänder und dann gibt es ja Rechtshänder. Ich glaube, es wäre so der Sweet Spot. Hey, ja, eben, aber die ignoriert man immer. Jetzt weißt du, wie sich Linkshänder fühlen. Die ignoriert man nämlich auch immer, bei allem. Ja, also auf jeden Fall, es ist eigentlich überall besser geworden, aber eben einfach der Formfaktor, dort musst du einfach immer noch den Kompromiss gehen, wo es wahrscheinlich eben so ein bisschen zum, hey, dann nehme ich lieber nicht, wenn ich schon muss, 1600 Franken übrigens, die günstigste Variante, muss zahlen. Das ist schon... Das ist genauso schwer wie das Gewicht vom Handy.
Ja, das ist saftig. Ich komme für 1600 Stutz, da kannst du etwa 80 Mal ins Kino gehen, oder nicht? Wenn ich das richtig gerechnet
habe. Übrigens, was mir auch immer noch fehlt, Samsung hat jetzt beim neuesten Handy haben sie es einfach rausgenommen, dass du einen Stift benutzen kannst. Und das habe ich geliebt. Ich habe immer das Geilste gefunden, Notizen machen. Oder weißt du, so ein einfach als Mini-Tablet für Skizzen und so. Und das hat Google auch irgendwie immer noch nicht geschafft. Das finde ich mega schade. Ich finde, da braucht es.
Ja, das fände ich auch cool. Mhm. Ja. Also komm, dann schauen wir doch mal, was wir aber sonst noch im Kino schauen. Play the Pack Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Tron Ares, nach dem Kriegsgott, hat den Luca gesehen. Der dritte Tron-Teil. Ich wüsste nichts mehr vom letzten, außer dass dort Jeff Bridges noch mitgespielt hat und ich glaube, den neuen nicht mehr. Und vielleicht hat er irgendeinen Gastauftritt. Tun wir jetzt nicht spoilern. Du hast ihn gesehen, du hast ihn nicht schlecht gefunden, aber auch nicht sehr speziell.
Ja, genau. Gut, nächstes Thema. Nein. Tron ist ja so ein Filmname, wo eben, wie gesagt, bei Filmnerds er löst vor allem Bilder im Kopf aus, oder? So die Lichtbikes, ich weiß gar nicht, ob die einen Namen haben, Light Cycles oder so etwas, Neonfarbe, Daft Punk, Sound, Jeff Bridges, irgendwo im digitalen Nirvana. Es ist wirklich so ein Universum, kann man sich vorstellen, wo digitale Information zu Materie wird und wo Programm lebt und atmet wie Menschen, oder? Habt ihr Tron das Original gesehen, 1982? Also nicht in dem Jahr.
Ja, also kein genaues Original, das 2 habe ich nicht gesehen.
Ich habe gar nichts gesehen, ehrlich gesagt.
Du hast noch gar nichts gesehen, wahnsinnig. Nein. Phil, du bist
wahnsinnig. Das ist wirklich wahnsinnig.
Ja, der Domi hat auch Herr der Ringe nicht gesehen, ist absolut kein Richter.
Was?
Ja, das haben wir schon mal geredet, der will schlafen beim
ersten Film. Luke hat es wieder verdrängt, er will das nicht speichern.
Es ist immer noch unbelievable, auch ein paar Jahre später.
Ich habe Tron grossartig gefunden, der erste. Und der zweite, ich glaube, der hat noch schön ausgesehen.
Ja,
das ist irgendwie alles. Aber sonst habe ich das Gefühl, ist der irgendwie nichts gewesen.
Wegen der Story bleibt er sicher nicht in Erinnerung, aber weil er einfach schön aussieht. Eben genau, es ist ein Franchise, das irgendwie nie wirklich gelebt hat und trotzdem unkaputtbar ist, weil eben der erste Tron-Film ist 1982 rausgekommen, muss man sich mal vorstellen, und seine Fortsetzung, Tron Legacy, fast 30 Jahre später, im Jahr 2010. Und jetzt, wo Tron Ares ins Kino kommt, das sind nochmal 15 Jahre nach dem letzten Film. Also wir reden irgendwo von 45 Jahren fast. Über 40, machen wir die Mathe, zwischen dem ersten und dem dritten Teil. Und wir kommen jetzt wieder zurück in die fantastische Welt, oder zumindest teilweise. Tron Ares spielt das mal eben nicht mehr nur in der rein virtuellen Welt aus Licht und Code, sondern zu grossen Teil auch in unserer eigenen Welt, in einer Welt, wo die digitalen Programme aus dem Grid eben tatsächlich den Sprung in unsere reale Welt geschafft haben, nur mit einem kleinen Problem. Im Moment halten sie es gerade mal 29 Minuten aus in unserer Welt, bevor sie sich einfach wieder auflösen und zurück ins Grid verschwinden. Und das Grid
halt zusammen, sie sehen nicht länger aus.
Ja. Und genau das ist der Startschuss für einen Wettlauf zwischen zwei Tech-Giganten. Auf der einen Seite ist Ancom, also das ist die Firma aus den alten beiden Filmen, aus den ersten beiden Filmen, die Firma, wo der Kevin Flynn, wo eben der Jeff Bridges spielt, früher mal geschafft hat und wo auch zum ersten Mal über diese Firma ist mir ins Grid gereist, in die digitale Welt von Tron und wo eben auch der Kevin Flynn drin verschollen ist im ersten Teil, beziehungsweise im zweiten Teil. Und Ancom, das sind die quasi Guten, das sind die Wissenschaftsnerds, das sind die, die KI und das Grid wollen für medizinische Zwecke und wissenschaftliche Fortschritte nutzen. Auf der anderen Seite ist Dillinger Industries, die dunkle Seite von der Macht sozusagen, sie sehen in der KI natürlich, wie können sie auch anders sein, Umsatz- und Gewinnmaximierung, sie wollen vor allem KI für ihre Kriegswerkzeuge nutzen, für ihre Militär. Der Abteilung und beide Firmen, die suchen jetzt nach dem heiligen Gral, sozusagen nach einem Beständigkeitscode. Der würde nämlich machen, dass man Sachen, die man aus dem Grid in die reale Welt holt, permanent dort behalten kann und nicht, dass sie sich nach 29 Minuten auflöst. Und ja, wer den Beständigkeitscode zuerst bekommt oder findet oder entdeckt, der schafft quasi eine neue Weltordnung. Und mitten in dem ganzen Wettlauf ist der Jared Leto. Sondern der Charakter, den er spielt. Er spielt ein Programm namens Ares, darum heisst der Film auch so. Er ist wieder Krieger geschaffen worden von Dillinger Industries, aber je mehr er in unsere reale Welt kommt und dort Sachen erlebt und sieht, desto mehr fängt er an, sich über sich sein eigenes Bewusstsein nachzudenken, über sich selber und vor allem über was es bedeutet, in unserer Welt zu leben, wenn man eigentlich nur aus Code besteht oder anders gesagt, wo fängt die Menschlichkeit an und wo hört die Programmierung auf. Das sind grosse Fragen, aber leider bei Tron. Er traut sich nur, die Fragen einfach in den Raum zu stellen, aber nicht wirklich sich mit ihnen auseinandersetzen und geschweige denn sie irgendwie auch noch zu beantworten. Als ob der Film wirklich Angst davor hätte, grösser zu werden, als er eigentlich sein will. Dabei ist Tron Ares visuell wirklich atemberaubend. Er sieht teilweise auch wie ein Fiebertraum aus Glas, Neon und Elektrizität aus, also ein bisschen wie man das aus dem vorherigen Teil kennt, aus Tron Legacy. Da ist es natürlich spannend.
Hey, aber du hast ja gesagt, er spielt ja in der unserer Welt.
Ja, meistens. Genau. Wie
sieht er trotzdem so aus? Also irgendwie...
Ja, das ist wirklich noch spannend gemacht. Also man hat dort, man kann sich das wie vorstellen, so die unsere nächtliche Strasse, oder, wo dann aussehen, wenn die Sachen aus dieser Welt kommen und eben auch die Light Cycles oder die riesigen, die Collectors, die da kommen und halt die Neonlichter hinterlösen, die Streifen, das in unserer Welt hinterlösen, oder das, was man vorher immer nur im Grid gesehen hat, in dieser Kachelwelt sozusagen, das sieht man dann in unserer Strasse und das sieht dann wie ein bisschen aus, als ob man Adern aus Licht über unsere über unsere Welt ziehen würde, oder? Also, ob man das Grid selber über unsere Welt würde legen. Okay, und das geil. Ist natürlich schon ein bisschen metaartig. Und es ist auch wirklich geil gemacht, weil der Kameramann übrigens, das ist der Jeff Cronenworth von dem Film. Und der hat schon etliche David Fincher-Filme gemacht, unter anderem Fight Club oder The Social Network.
Ja,
und ich könnte also von dem her, ich könnte euch das, oder auch House of Cards ist sicher auch davon inspiriert. Also ich könnte euch wirklich so vorstellen, die moody, dunkle Bilder zusammen mit dem Tron. Es sieht wirklich schön aus. Also was dem Film Tron Ares nicht kannst vorwerfen, ist, dass er nicht wie schön aussieht, auch wenn er nicht nur im Grid selber spielt, sondern auch teilweise in unserer Welt oder zu grossen Teilen unserer Welt auch dort sieht er wirklich fantastisch aus. Aber es bleibt halt alles ein bisschen bei dem schönen Aussehen, bei dem schönen Ski. Und das liegt, glaube ich, ein bisschen auch am Regisseur, am Joachim Ronning. Das ist ein Norweger. Er ist ein solider Handwerker. Er hat auch schon Pirates of the Caribbean 5 gemacht. Das ist der letzte World Kino gewesen, oder Maleficent 2. Und das Problem ist halt, für mich selber ist Tron-Franchise nichts für Sami Handwerker. Tron ist ein Genre, das muss visionär sein, es muss experimentell sein, es muss crazy sein, es muss nicht unbedingt die beste Story haben, das haben weder der erste und der zweite nicht, aber es muss irgendwie sich so nach boah, anfühlen. So nach, wow, so etwas habe ich noch nie gesehen. Und der Ronin, der macht halt vor allem Hochglanzkino, wo perfekt poliert ist, aber selten wirklich Seele hat. Also Pirates of the Caribbean 5 zum Beispiel oder auch Maleficent 2. Naja, er hat zwar in Interviews gesagt, er möchte Tron Ares mehr Herz geben, weil das hat ihm mehr Gefühl, das hätte mit den anderen beiden Teilen wirklich gefehlt, aber das bleibt da wirklich so ein bisschen schöner Ansatz oder ein schöner Vorsatz, weil Tron Ares eben, der will zwar ein bisschen über Bewusstsein, über künstliches Leben philosophieren, aber statt sich wirklich mit dem zu beschäftigen und seine eigenen Gedanken auch mal zu Ende denken, das wäre mal schön, rennt er am Ende doch halt lieber einfach schnell von einer Explosion zu der nächsten, von Light Bicycle, Neon und Blitzgewitter und alles. Es ist halt alles immer ein bisschen doch actionbasiert und dabei wäre doch jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt gewesen, um über all diese Sachen zu reden, weil da aus in der Welt, das haben wir spannend gefunden, da passiert ja gerade genau das Gegenteil von dem, was im Film passiert, nämlich während der Ares auf der Suche nach seiner Menschlichkeit ist, ein Programm, das auf der Suche nach seiner Menschlichkeit ist, erschaffen wir selber, wir Menschen mit Large Language Models wie ChatGPT, Gemini, wir machen Deepfakes, wir haben Videosoftwares wie Sora und weiss der Geier noch, was es alles gibt. Digitale Wesen, die immer echter wirken, oder? Wo wir aber nicht mal mehr von realen Wesen unterscheiden oder Videos, die man nicht mehr können von der Realität und ist das jetzt KI generiert oder nicht. Letzte Woche im Podcast haben wir noch gerade über das geredet, am Zürich Film Festival ist ja die Tilly Norwood vorgestellt worden, oder? Die erste KI-Schauspielerin mit komplett digitale Schauspielerin mit perfekter Haut, Stimme, Agentur und alles. Und da verschwimmen jetzt so richtig die Grenzen zwischen Realität und Simulation. Und jetzt kommt Tron Ares mit so einem ähnlichen Thema. Und genau das ist vielleicht eben das Problem. Also Tron ist ja das Original war vom 1982 und Legacy sind ja storytechnisch jetzt sicher keine besonders gute Filme gewesen, aber sie sind wegweisend gewesen. Vor allem der erste, 1982. Er hat die IT-Welt erstens einmal so richtig bildhaft das erste Mal auf die Leinwand gebracht und vor allem, es ist einer der ersten Filme überhaupt gewesen, der mit komplett am Computer gerenderte 3D-Bilder experimentiert hat. Und Tron Legacy hat dann das Konzept genommen und visuell wirklich halt einfach in komplett neue Sphären katapultiert und Tron Ares dagegen wirkt einfach, als ob die Realität den Film schon wieder überholt hat. Es ist gar nicht mehr so krass, was Tron Ares da präsentiert. Das ist wie so, ja eben, kennen wir schon, gibt es schon.
Das too real.
Es ist too real. Es ist nicht mehr so à la, wow, es ist seiner Zeit voraus. Es ist wie so, ja, das De-Aging von Jeff Bridges in Tron Legacy. Ich weiss noch damals, als es im Kino war, alle haben gesagt, boah, das sieht ja hure scheiße aus. Fürchterlich. Aber heute, wenn wir jetzt sehen, wo wir mit Deepfakes sind, oder mit Sora und so weiter, und das sieht vielleicht nicht mal so derart viel besser aus. Oder ja, teilweise sieht es schon wirklich viel besser aus. Aber wir schauen zurück und sagen, hey, eigentlich schon krass. Das, was sie damals gemacht haben, das ist schon 15 Jahre alt. Und für das sieht es nicht einmal so schlecht aus. Also es ist vielleicht nicht so ultra krass. Beziehungsweise, man muss sagen, es ist ultra krass für das, was man damals mit den damaligen technologischen Möglichkeiten geschafft hat. Man hat es Undenkbare versucht, möglich zu machen und es sogar noch irgendwie geschafft. Vielleicht mehr schlecht als recht, aber man hat Pionierarbeit geleistet. Und genau so ein Gefühl von wegen Pionierarbeit und crazy und konzeptionell und seiner Zeit voraus, das kommt bei Tron Ares keine einzige Sekunde auf. Das ist einfach ein schön polierter, schön gemachter Action-Blockbuster mit einem Jared Leto in der Hauptrolle, wo für viele schon ein Red Flag für sich ist. ich kann die wirklich müssen auch ausblenden. Ich mag den Jared Leto wirklich nicht. Ich kann nicht ausstehen.
Das ist schon ein komisches Sieger.
Ich kann wirklich müssen bei jeder. Ich kann es wirklich müssen einrichten. Ich denke jetzt auch nicht daran, dass der Jared Leto daran mitspielt, weil sonst würde ich einem Film einfach einen von 5 Sternen geben. Ich muss wirklich objektiv so bleiben. Und darum muss ich auch sagen, okay, also wenn ich das alles wegblende, Tron Ares ist immer noch. Oh, by the way, die Musik ist jetzt neu, eben nicht von Daft Punk, sondern von Nine Inch Nails. Ich habe sie geil gefunden, hat zum Film gepasst, so ein bisschen industriell, hart, pumpend. Ich bin ja teilweise richtig pumped gewesen in der Action-Szene von dieser Musik. Das hat der Film auch mega gut im Griff. Ich persönlich bevorzuge immer noch den Daft Punk-Sound. Also bei mir läuft bis heute noch das Tron-Album von Daft Punk.
Es ist Daft Punk.
Daft Punk, sorry.
Ja, weil es hat das T und es ist nicht tot.
Ah, sorry.
Sorry. Ich finde Nine Inch Nails besser. Darum,
ja, es ist am Schluss Geschmackssache, oder? Ich muss
ja,
rein.
Natürlich, ja, natürlich. Aber gell, im ersten war es nicht Daft Punk. Dort ist irgendetwas nicht
mehr. Das ist, ja, das ist irgendein anderer. Es war eine Frau, glaube ich sogar. Ich weiß ihren Namen jetzt gerade nicht auswendig, aber das ist keine Band oder so etwas.
Dort ist doch das einzige Lied, das man kennt hat von Daft Punk, da, das Around the World war. Around the World.
Ah, das Tron-Album, Tron Legacy, ist wirklich, also Michel und Tobi, hört einfach mal rein, es zieht einfach, das ist richtig geil. Ist und der Film dazu Stuff. Ist natürlich auch geil, also, wenn sie so, und so ist auch mit da bei Tron Ares. Naja, eben, wie gesagt, ich habe einen Film in meiner Review wohlwollende 3 von 5 Sternen geben.
Wohlwollende?
Ja. Ich
hätte natürlich auch sagen können, also, wenn ich andere Kritiken lese, von international und auch deutschen, also weißt du, alles so ein seelenloses Ding, einfach angekrotzt, das traut sich nicht. Also man kann es durchaus auseinandernehmen, wenn man will. Man kann sich aber auch einfach darauf einladen und sagen, hey, ich erwarte jetzt kein, was ich. Es ist einfach ein Blockbuster, der mich 2,5 Stunden gut unterhalten will. Ich glaube, das macht der Film absolut. Danach wirst du ihn wieder vergessen. Ob einem das mit 3 von 5 Sternen langt oder nicht, ist halt Geschmackssache. Für mich war es jetzt okay gewesen. Ich habe es cool gefunden. Ja.
Ein bisschen mutlos, aber schön zum Anschauen. Absolut. Guter Sound, gleich noch unterhaltsam.
Absolut.
Yeah, eben. Im Kino glänzt er natürlich schon, das ist schon so. Aber ja, yeah, vielleicht.
Ja, es ist für mich wirklich ein Kinofilm. Also ich glaube, daheim auf dem eigenen Fernseher, wenn du jetzt noch gerade einen 83 Zoll OLED oder so etwas hast,
dann... Domi muss
Domi sagen.
Dann verpasst du schon. Aber das Gleiche könntest du auch über Tron Legacy sagen. Und Tron Legacy ist damals auch zerrissen worden und hat mittlerweile eine riesige Fanbase.
Wirklich? Die
absolut aufs Blut verteidigt. Und eben sagt, der Film war einfach seiner Zeit voraus. Und, ich glaube... Aber eben, der hat auch damals etwas ausgelöst, wo Tron Ares, wie auch immer, das nicht mehr kann. Also ich glaube, nicht in 15 Jahren wird Tron Ares nicht die Fanbase haben, die Tron Legacy heute hat.
Das glaube ich auch nicht. Außer der am Jared Leto seine Sektenstadt durch.
Alter, nein, Mann.
Ach, ich habe hab gewartet auf den Moment, wo er sagt, it's Tronius time oder so etwas. Tron in time, it's Tron.
Ja,
das
ist gut. Kommt, wir gehen doch noch ins Spiel.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecke. Battlefield 6 kommt morgen raus, wenn ihr den Podcast dann hört, wenn er rauskommt. Nämlich am 10. Oktober. Und es ist nicht das 6. Battlefield, es ist etwa 26. Ich weiß es nicht, niemand weiß es. Die Zahlenfolge ist absolut verwirrend. Aber,
das ist auch völlig random. Wirklich völlig random.
Das ist sehr absurd.
Aber es soll signalisieren, das ist der neue Teil, oder? Der ist wichtig.
Ja, zumindest EA verkauft und so. Du merkst schon, auf das wird, glaube ich, recht viel gesetzt auf das Game, weil wird hoher gepusht überall, eine riesige Marketingkampagne gemacht. Neuerdings eben, früher haben DICE, das schwedische Studio, die Games gemacht. Und jetzt sind 4 Studios, die an dem arbeiten. Was ist Criterion, Motive und...
Ripple Effect.
Ripple Effect, genau. Wo alle daran arbeiten und halt die unterschiedlichen Teile. Also es hat eben jetzt auch wieder eine Singleplayer-Kampagne, was ich glaube das Battlefield 1 als letztes hatte. Das ist das vorletzte. Ich glaube, die anderen zwischendurch haben keine gehabt. Und es ist eh immer mal so gewesen. Battlefield hat immer mal eine Kampagne gehabt, mal nicht. Und genau da wird jetzt wirklich alles auf das gesetzt. Und ich habe es wirklich, der Domi auch, wir haben ja beide das können zocken jetzt in den letzten 2 Wochen. Kampagne und so Multiplayer, wo es halt einfach zu gewissen Zeiten Server online gewesen sind, wo du hast mit anderen zocken. Hey, und eben, ich finde es wirklich, ich finde es richtig geil. Ich habe mich noch nicht 100% entschieden, was ich für einen Wert gebe, das wenn das Review draussen ist. Aber ich finde es wirklich sehr geil. Vielleicht zuerst Kampagne, wo du findest sie, glaube schlecht. Ich habe sie gefunden, sie hat schlecht angefangen. Und
unglaublich stark nachlassen.
Und nur schlechter wurde. Nein, ich habe sie wirklich sehr unterhaltsam gefunden am Schluss, aber sie ist einfach auf ganz klar nicht auf einem Niveau von einer guten Call of Duty-Kampagne. Die hat ich auch easy gehabt. Aber selbst die schlechten bei Call of Duty sind, hast du den Produktionswert, siehst du immer an.
Sie fühlen sich teurer an als
die. Das sind sie vermutlich auch. Ja. Keine Ahnung, was das kostet, aber einfach an Call of Duty-Kampagnen ich immer lustig gefunden. Du hast das Gefühl, du spielst einen 200 Millionen Dollar Blockbuster.
Und manchmal ist es dekadent, hat es sich angefühlt irgendwie.
Genau, manchmal ist er einfach langweilig. Aber teuer hat er immer gewirkt. Und da fängt es halt schon an, bei, wenn die Figuren rumrennen, die Bewegungen sind nicht so realistisch und du hast halt einfach das Gefühl, ja, nicht gerade wie wenn irgendeiner sein eigenes Script macht für den Multiplayer, aber das kommt aus dem Multiplayer raus, weißt du, und dort spielen Bewegungen ja nicht so eine Rolle.
Ja, genau.
Und so wirkt das da. Aber hey, das ist so die typische Achterbahnfahrt, weißt du, mal hast du Autoverfolgungsjagd, dann springst du aus einem Flugzeug, dann sprengst du irgendwelche Server oder irgendwelche Radarstationen in die Luft, dann gibt es mal Nachtmissionen mit Nachtsichtgeräten und vieles mit Fahrzeugen, wo ich geil gefunden habe, das ist auch immer so die Stärke von diesen Battlefield, das kannst du in Panzer rein und sonst irgendwelche Fahrzeuge. Und dann hat es wirklich auch das Zerstörungsmodell ist zurückgekommen. Das hat glaub, im letzten hat es gar nicht gegeben. Und auch vorher, es war nie mehr so gut gewesen, wie im, ich glaub, im Battlefield 3 oder Bad Company, wo das ja auch, ich glaube, im Bad Company 1 ist es zum ersten Mal vorkommen, dass du wirklich Zeugs kaputt schiessen kannst. Also, weißt, wo Gebäude zusammenbrechen und so. Und das habe ich in der Kampagne noch witzig gefunden. Du in der einen Mission begleitest zum Beispiel so einen Panzer und der schiesst dann halt wirklich die Hütten einfach kaputt, oder, wo sich Gegner drin verstecken. Und das ist halt einfach noch lustig. Oder?
Oh Mann.
Du stürmst ein Haus und dann kannst du halt wirklich durch Decke und Boden kaputt schiessen, wo die Gegner sind. Statt dass du einfach irgendwie, weißt, durch die Türen musst stürmen. Ich kann einfach den Boden kaputt schiessen.
Schon geil.
Und dann, weißt, das wird wirklich auch genutzt, ein bisschen, dass es nicht einfach nur ein Gimmick ist. Mm. Aber schlussendlich, jetzt ist es schon so, wenn du mich dann fragst, Highlights oder so, oder weißt, ich glaube, in einem Jahr werde ich vermutlich nichts mehr wissen von dieser Kampagne.
Ja, es ist nicht schlecht, es ist einfach langweilig gewesen. Also echt so nichts, es ist mir wie nichts bleiben hängen. Und aber die Störung ist drinnen, aber es tut das Chaos vom Multiplayer nicht gut einfallen. Oder? Und das ist, glaube ich, das, was ein Battlefield, zumindest jetzt, wo mich jetzt nach den zwei Wochen am meisten begeistert hat, das Chaos und dass so viel Zeug gleichzeitig los ist. Und dass du so nie weißt, was als nächstes wird passieren. Und der Singleplayer-Kampagne ist halt ziemlich klar. Es ist so, du machst das und das, Checkliste, das haben wir gemacht. Und ist so,
ich finde es
ganz okay. Aber
die Mission, wo du vom Hügel runterstürmst, wo auf so einen Flugplatz oder irgend so.
Ja.
Den habe ich noch geil gefunden, weil der wirkt ziemlich gross und bombastisch, aber ich finde, du merkst so krass, wie es gescriptet ist. Und ich meine, Call of Duty ist auch so schlimm mit dem Schlauchlevel und so, aber irgendwie wirkt es gleich ein bisschen natürlicher und da ist es einfach so, du laufst ab und hast wirklich das Gefühl, jetzt bist du durch ein Ding gelaufen, eine Barriere, jetzt kommen die Flugis, die das runterbomben. Dann, ja, jetzt kommt fährt der Panzer dafür.
Ja, genau,
es ist so, du siehst die Fäden irgendwie, oder? Aber eben, für mich ist das so ein Amüsbusch für den Multiplayer.
Geht auch nicht mega lang, oder?
Nein, ich habe das Gefühl. Ich weiß nicht, 4-5 Stunden hätte ich gesagt.
So, ja, wirklich.
5 Stunden vielleicht, ja. Aber es gibt, Ego-Shooter-Kampagne gibt es einfach auch praktisch nicht mehr. Also früher hat es wie Sand am Meer gegeben und heute gibt es das fast nicht mehr. Darum finde ich es dann gleich wieder witzig, eben für ein paar Stunden. Aber eben, schlussendlich der Multiplayer, das ist sicher der Star vom Game. Und der finde ich wirklich, der ist mega gelungen. Also sie haben wieder die 4 Klassen, bist bei Battlefield auch so, weißt, dann gibt es wieder mal, dann tun sie es wieder mal ein bisschen ändern und einfach ein Auf und Ab. Und jetzt haben sie wieder so die klaren. Du hast den Versorgungssoldat, der heilen und Munition bringt. Du hast den Pionier, der flicken kann und Minen legen und so. Und der ist einfach gut gegen Fahrzeuge. Der Sniper und dann sozusagen der klassische, der einfach mit dem Sturmgewehr rumballern kann.
Also was hast du am meisten gespielt?
Ja, wie du. Ich habe immer Versorgung, finde ich einfach am lustigsten.
Das ist lustig, weil du einfach so Leute kannst wiederbeleben. Das
ist dem da gerade auch am coolsten vor. Ja.
Da gibt es immer schon einen Punkt, oder?
Ja, und die Leute sterben wie die Flüge, weißt du? Und du kannst einfach dumm.
Kannst Punkte machen, ohne dass du andere musst abschiessen, weil wenn du scheisse bist,
kannst du nicht. Das ist mein Ding, schlecht zum anderen.
Ich wäre, glaube ich, eher so Sniper, so ein bisschen aus der Distanz alle runterballern.
Beim Snipen leuchtet du, das ist schon bei all diesen Games mittlerweile so, wenn du lang durchschaust, dann reflektiert sozusagen dein Fernrohr. Also,
dann sehen mich die Leute. Ja, es ist ja nur fair, also es ist mega assi.
Pionier habe ich aber auch noch lustig gefunden, wenn du einfach so ein Fahrzeug nimmst, dann fährst du um und kannst es selber flicken, wenn es kaputt geht oder wenn du abgeschossen wirst. Das habe ich auch noch recht lustig gefunden. Vor allem dort hast du ja auch noch die Anti-Fahrzeug-Raketenwerfer. Und wenn dann irgendwie ein Panzer dein Team tut plagen, holst du das einfach schnell vor und knallst den Panzer ab. Das war schon immer sehr überwältigend.
Eben, es ist auch wie du sagst, also an Battlefield, der Unterschied zu Call of Duty finde ich auch, sind erstens die grossen Karten, die grossen Schlachten, die Fahrzeuge.
Es ist aber wirklich Krieg, wirklich so. Ja. Überall passiert etwas. Es gibt so viele verschiedene Schlachtfelder auf diesem riesigen Schlachtfeld. Es ist ja so ein Chaos.
Und eben in den schlechteren Games, dann ist es halt irgendwie manchmal einfach so ein überwältigend. Im letzten hat es ja auch 128 Spieler gegeben, jetzt ist es ja wieder nur noch 64.
Ja, genau, 64.
Und das
ist
immer also jetzt bei Call of Duty oder bei Battlefield?
Nein, bei Battlefield.
Okay.
Die Call of Duty sind es immer weniger gewesen, obwohl die bei den... Sie haben das einmal in einem vorletzten Call of Duty jetzt erst eine größere Schlacht gegeben mit mehr Spielern, aber ich glaube nicht 64.
Wüsste ich gar nicht
mehr. Wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich finde auch... die Mischung hat da jetzt mega gut gestimmt, weißt du, zwischen den... Weißt, es ist nichts dominierend, oder? Weil manchmal ist es einfach so, weißt, dann alle gehen in die Panzer und die Karten sind völlig für das ausgelegt, dann ist es mega langweilig als Fußsoldat oder du hast als Fahrzeug keine Chance, weil dich immer alle runterballern. Und da habe ich wirklich gefunden, eine mega gute Mischung und eben Klassen sind unterschiedlich genug, dass es einfach mega witzig ist. Du hast immer irgendetwas, was du kannst machen. Weißt, dann ballert es dich wieder ab, dann findest du, gut, jetzt eben, nimm ja den Pionier, geh mit dem Panzer, dann ist der erstens stärker, weil du als Pionier hast du gewisse Vorteile mit Fahrzeugen. Kannst du dich ein bisschen flicken oder... Und einfach eben genau, es klopft und tätscht einfach immer. Also es ist wirklich, ich finde, die Karten sind so geil. Das, am Schluss ist wirklich ein richtiges Schlachtfeld, weil einfach das Zeug zusammenkracht und Helis drüber stürzen und einfach... Also wirklich, es macht einfach hohen Spass. Und die Alten haben mich zum Teil einfach ein bisschen geschliffen, weil... Gut, das zeigt sich dann auch, wenn es dann mal kommt. Und vielleicht sind die Leute wieder saugut... Aber ja, einfach eine gute Mischung. Karten habe ich recht lustig gefunden. Hat auch da die Operation Firestorm. Das ist eine der beliebtesten aus dem Battlefield 3. Die ist da auch wieder drin. Und,
ja, so ich habe cool gefunden bei den Karten, dass sie recht unterschiedlich sind. Es hat doch da die zwei Stadtkarten.
Ja, New York-Karte, ja.
Ja, genau, wo du wirklich so zwischen... Also in der Stadt drin bist und zwischen Häuserschluchten und so, und das fühlt sich dann so ein bisschen enger an, aber dann hast du so komplett offene Karten, wo du ein bisschen mehr Freiheit hast, und die haben sich recht cool unterschieden, habe ich gefunden. Es hat sich anders angefühlt, je nachdem, was für eine Karte du gespielt hast. Ja. Das ist recht geil gewesen. Aber die Spielmodi, habe ich gefunden, haben sich eben nicht so stark voneinander unterschieden, oder? Schlussendlich ist es irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche. Du gehst irgendwo her, musst irgendeinen Stützpunkt befreien oder verteidigen oder was auch immer. Dann gehst du zum Nächsten und so. Es war mir wie egal gewesen, weil innerhalb von einem Match, egal welchen Spielmodi du das machst, passiert so viel unerwartetes Zeug, und dann ist es wie egal, ob sich alles gleich anfühlt vom Missionsziel her. Weil einfach immer innerhalb von der Missionen so viele geile Sachen passieren.
Aber es ist schon, eben über das haben wir ja geredet, weil im Call of Duty hast du schon gewisse, wo du noch gerne spielst, dann spielst du mal etwas anderes. Und da, klar, es gibt so Squad, Death Match, mit dem du einfach ballern. Aber sonst finde ich auch, all die Eroberungsmodi, weil entweder eroberst du einen Punkt oder und dann wird die Karte erweitert, sozusagen, oder? Weil du die einen zurückdrängst. Manchmal ist die Karte komplett off. Aber ich finde auch, spielerisch, ich mache den ja gleich, ich renne einfach vorne, ballern alles nieder und nehme vielleicht einen Punkt ein. Und die einzige kleine anders finde ich die, wo die Zeug in die Luft jagst oder verteidigst, einfach weil dort musst du ein bisschen schneller reagieren, oder, um mal etwas pushen und verteidigen. Aber ich finde auch die Modi, keine Ahnung, ob ich sage, welche Conquest oder irgendein anderes spielen.
Ich vergesse es aber so, wenn ich mal spiele. Was spielen wir eigentlich? Ja, egal.
Ja. Nein, aber ich finde es wirklich insgesamt sehr geil. Du hast eben in deinem geschrieben, du bleibst aber bevorzugst trotzdem weiter in Call of Duty.
Ja, genau. Ja, neben dem Test kommt dann noch ein kleiner Meinungsartikel. Ich habe ja so eine Perspektive, die ich Battlefield nie gespielt vorher. Das ist mein erster Battlefield. Okay. Ich habe immer nur Call of Duty gespielt, wenn ich Shooter gespielt habe. Und auch das nicht regelmäßig. Es hat immer so Aufs und Ups gegeben. Aber das Letztjährige habe ich verdammt geil gefunden. Und darum war es sehr spannend, so aus dieser Perspektive in das hineinzukommen und eben so eine komplett neue Welt in die voller Zerstörung und riesige Schlachtfelder, die ich nicht kenne aus Call of Duty. Call of Duty ist bekannt für kleine Maps, für mega schnelles Gameplay, oder es passiert sehr viel, du stirbst, kommst wieder. Und auch für egoistisch spielen. Also, jeder spielt für sich, egal welchen Spielmodus du spielst. Und hier hast du so wirklich das Gefühl, die Leute spielen miteinander. Also eben, wenn du mit dem Panzer unterwegs bist, dann siehst du ab und zu die Pioniere, die kommen und helfen flicken, dass die Panzer nicht kaputt geht und so. So eine komplett andere Spielerfahrung. Aber eben, ich habe zwischendurch habe ich auch die Beta gespielt vom neuen Call of Duty, wo im gleichen Zeitraum hat man das auch können spielen. Dann habe ich schon gefunden, ja, so langfristig bin ich schon eher so ein Call of Duty Fast Food Spieler, der einfach so schnelle Belohnung braucht. Und eben die Matches bei Battlefield, die gehen irgendwie so hure lang, irgendwie 40 Minuten.
Yeah.
Und das ist anstrengend.
Ja.
Und manchmal habe ich einfach Bock auf so einen schnellen, weißt du, so 10 Minuten ballern und gut ist. Und dann machst du so wahrscheinlich gleich noch 3x 10 Minuten. Aber es ist halt irgendwie, wenn es so in kurzen Dings ist, ist das gleiche Paradox, oder wie ich fühle mich, wenn ich einen Film daheim schauen. Das ist so ein super Commitment. 2 Stunden Film schauen.
Aber dann 7 Folgen von einer Serie
kann ja, genau. Das ist das gleiche Phänomen irgendwie. So, so ein bisschen in die Richtung. Und darum, längerfristig würde ich wahrscheinlich bei Call of Duty bleiben. Aber hey, ich finde es cool. Es ist geil und mal etwas anderes gewesen. Es war eine coole Erfahrung gewesen.
Genau. Aber kommt am 10. Oktober kommt es raus für PC, PS5 und Xbox Series S und X. Hey, dann habe ich noch einen kurzen Tipp, über das muss ich nicht so lange reden, aber ich habe noch das Angry Video Game Nerd 8-Bit-Game gespielt.
So nehmen kannst du wieder merken.
Ja.
Ja, gut, der erste Name ist immer der gleiche und dann ist es noch 8-Bit, aber ich habe es vorher noch geschaut. es ist genau eben so im 8-Bit-Stil wie von einem NES. Sieht es aus, so 2D, Jump'n'Run, wie sie damals zahlreich erschienen sind. Ich habe über das auch schon geschrieben, über das Game, weil es speziell ist. Es kommt wirklich auch als NES-Kassette raus.
Oh, okay. Okay.
Also du kannst es wirklich auch dort spielen und die haben das auch gesagt, die Entwickler, das ist so die Basis gewesen. Und die anderen sind vielleicht ein bisschen hochauflösender, aber es sind identische Spiele. Und es ist einfach cool, wenn du den Angry Video Game Nerd, das ist so ein YouTube-Kanal, und wo der James Rolfe in sein Persona ist, der Angry Video Game Nerd, der halt alte Scheiß-Games reviewt.
Das ist so geil. Ich glaube, das war wirklich so einer von den OG so Gaming-Content-Creators gewesen, oder? Der hat irgendwie schon 2000 und wann hat der angefangen? Irgendwie 7 oder 6 oder so, irgendetwas.
Hey, man, jetzt ist gedacht, wir könnten das Jubiläum machen. Nächstes Jahr hat ja der Rainer gesagt, aber ich habe dann gemerkt, YouTube wäre das Jubiläum nächstes Jahr, aber der ist auf Screwattack vorher schon gewesen, 2 Jahre früher.
Okay.
Darum war das Jubiläum vor 2 Jahren gewesen. Zehnjährige, glaube ich. Genau, und darum eben, wenn du Fan bist, ist es besonders lustig, weil es kommt dann auch, du schaust wie nochmal eine Episode von Videogame Nerd, weil das ist dann auch noch das Gefilmte, wie er wie seine Konsole besessen wird und irgendein Glitch Besitz übernimmt von seiner Konsole und gegen den muss er kämpfen. Und darum im Spiel spielst du dann, glaube 6 Levels, wo du kannst frei wählen und die musst du bekämpfen, damit du nachher den Boss kannst bekämpfen und dann ist relativ kurz. Du hast 3 Schwierigkeitsgrade. Das ist noch entscheidend, weil die Games sind ja, weißt du, angelehnt an die anderen von früher. Und die sind doch einfach am Bock schwer gewesen. Weißt du, mit so das ganze Level musst du nochmal machen.
Darum war er immer angry gewesen.
Ja. Ja, genau. Und ich habe es nachher auf der leichtesten Stufe. Chill as Balls heisst sie. Ich finde, sie war nicht so chillig. Aber gleich, es ist nur so schwierig, dass ich beim ich glaube, mehr als 2-mal, maximal 3-mal habe ich niemanden Boss gehabt. Darum, für mich war es gut gewesen. Weißt du, bin ich irgendwie 4 Stunden, bin ich schon durch gewesen, oder 3 Stunden. Und dann ist es relativ kurz. Und es ist einfach, es ist mega geil. Es hat einen guten so Chiptune-Sound. Die Levels sind mega abwechslungsreich, mega viele Anspielungen, also alte Sachen. Weißt du, mal bist du so einem Monster-Level, so ein bisschen Halloween und dann wieder mal so ein bisschen futuristisch, wo alles so ein bisschen glitscht. Und spielt sich gut, weißt, steuert sich mega präzise. Der Nerd kann dann, du spielst natürlich den Nerd im Game, kannst die Knarre kannst aufladen mit so Power-Ups, die nachher immer stärkere Schüsse macht. Und immer wenn es dich hat, verlierst du aber wie sozusagen Stärke von deiner Waffe, hast dann aber auch gerade noch kurz Zeit, sie wieder einzusammeln. Relativ fair alles und lustige Bossgegner, die dir natürlich immer irgendeinen Arschlochfinger zeigen. Oder sonst, weil so ist Angry Video Game Nerd out, oder? Immer viel Fluchen, viel Fäkalhumor und darum, genau. Wer das lustig findet oder einfach generell so Retro-Games, ist wirklich sehr solid.
Es hat schon mehrere Games vorher gegeben von ihm.
Zwei andere.
Dort hat das doch, glaube ich, auch schon auf der NES-Spielkassette jeweils rausgegeben, soweit ich weiß, oder?
Wirklich?
Ist das erst bei dem? Oder ich habe mal etwas gelesen, aber ich weiß nicht, ob es da war, oder?
Ich hab, also mir ist jetzt zum ersten Mal bekannt. Es kann okay. sein, dass ich das auch verpasst habe. Das kann natürlich schon sein. Mhm. Aber genau, klassisch ist es wirklich NES-Game. Und okay. kannst du es dann kaufen und auf dem NES-Game, wenn du es lustig findest. Von dem her. Genau. Angry Video Game Nerd 8-Bit heisst das. Und ja, dann würde ich sagen, mit dem ist es gewesen von unserem Podcast. Danke fürs Mitmachen und danke fürs Zuhören. Bis in einer Woche. Tschüssli miteinander.
Ciao, tschüss.